Frühling, wir laufen wieder.
Endlich.
Endlich. Und wie geht's dir?
Müde wie immer.
Genau. Heute haben wir sogar zwei Gäste hier. Ein gern gesehener Gast in Sigis Bar ist wieder da, weil es ihm hier so gefallen hat und das, die Spezi so gut geschmeckt hat.
Yeah.
Twin ist da.
Ich komme, hol mir regelmäßig meine Spezi ab. Grüßt euch.
Ja, du holst sie immer hier ab, weil die hier kostenlos ist. Wahrscheinlich. Und er hat einen Gast mitgebracht, auf den wir uns sehr gefreut haben. Cashmo ist da.
Genau, Cashmo ist auch da, müde wie immer.
Auch
so muss
gut.
Das sein.
Haben uns
da verstehen wir uns ja schon mal, ne?
Ja.
Ja.
Aber ich kann verstehen, wir haben ja kurz abseits der Mikros drüber gesprochen. Ich spreche jetzt einfach mal für euch beide. Ihr seid sehr müde, weil ihr hattet vergangenen Samstag, gut, wenn das Ding rauskommt, ist es eine Woche her fast, eine Tattoo-Shop-Eröffnung.
Genau, das war jetzt am Samstag, genau, das ist halt schon eine Woche her, wenn das Ding rauskommt. Einschein hat uns ja bewiesen, Zeit ist relativ, ne? Deswegen können wir das natürlich hier, die Zeit natürlich da auch schon überspringen. Ne, wir haben Tattoo-Laden aufgemacht, Next Level Inc. Frankfurt ist jetzt auf, das hat hier, haben die Gebrüder Grimm hier beide aufgemacht, der Twin und der Cashmo, ja, ne, und läuft ganz gut, würde ich sagen, wa?
Ja, super.
Ja.
Aber schon ist gut gelaufen, ne?
Ja.
Ich war ja auch ganz kurz da als Gast.
Ich hab's noch auf Instagram gesehen. Also es sah so aus, als wäre die Straße gesperrt gewesen auf jeden Fall.
Ja. Ich fand's cool. Also ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Ich bin ja erst irgendwie um 4 da gewesen.
Ist aber auch nichts Neues bei dir.
Ja, ich weiß. Ich komme öfters zu spät. Aber da waren schon...
Ja, ist besser wie die meisten Rapper, die zu früh kommen halt, ne?
Ja, da hast du womöglich recht.
War das dran.
Ja,
aber ich war früher immer so, wenn du angerufen hast, gesagt, so, hier, wo bist du? Und ich bin unterwegs, dann war er gerade von der Couch aufs Klo. So ungefähr war sein unterwegs.
Aber ich hab gesagt, ich bin gleich da.
Ja, du hast gesagt, du bist unterwegs.
5 Minuten. Bei mir sind es die obligatorischen 5 Minuten.
Ja, bei mir ist so, ich bin direkt um die Ecke und ich fahre dann meistens erst in 80 Kilometer Entfernung los. Also dafür bin ich ja eigentlich bekannt bei mir, ne? Ich bin gleich da, da liege ich noch im Bett.
Ich bin doch gleich da. Ja. Kriegen wir doch alles hin, sagt er.
Am Samstag warst du pünktlich.
Samstag, nee, war ich auch nicht pünktlich. Alle anderen waren vor mir da und doch, ich war der Letzte, ne?
Du warst der Letzte.
Ja gut, ist aber auch mit... Muss man ja auch ein bisschen mit Auftritt oder so. Ne?
Ja, ja, klar. Der ja, Beste kommt zum
noch,
Schluss. Das sagt man ja. Ne? So, und da habe ich mich natürlich dran gehalten. Und man hat ja auch gesehen, die Menschenmassen, die natürlich alle wegen mir zum Next Level geströmt sind, gaben mir da auch recht. Ne? Also, ne? Da hat der Brudi natürlich mal wieder die Hütte gerockt.
Ja.
Deswegen bin ich auch richtig extra später gekommen.
Ich hatte auch für jeden Kunde hat einen Freestyle gemacht.
Ja, genau. Ja. Und jeder auch. Kunde auch für mich.
Okay, jetzt gab's
dann Bewerbungsraps.
Genau, Bewerbungsraps gab's dann jede Menge.
Wir sind über Tattoo Skills gerappt.
Genau.
Geil.
So ist das. Ja, wenn ich hier an meiner E-Zigarette qualme, wird das ja vom Sound jetzt nicht so schlimm sein, glaube ich. Oder?
Nee, das können wir auch rausfiltern. Wir haben so einen speziellen Filter,
der... Das klingt, glaube ich, besser als die ganzen Scheiß-Interviews, wo jeder Rapper an der Shisha nuckelt.
Den E-Zigaretten-EQ.
Horror.
Ne?
Ich muss dazu sagen, der Sigi, unser Barbetreiber hier, hat leider, was heißt leider, doch, also für mich auch gut, aber hat Shisha-Verbot erteilt.
Super, finde ich gut.
Ja?
Ja, deswegen bin ich ja frühzeitig auf E-Zigarette umgestiegen. Hat denselben Effekt, ist aber keine Shisha. Ne?
Ist aber immer unhandlich, wenn man die mitnimmt.
Ja. Genau.
Wenn man mit so einer Tüte unterwegs.
Ja.
Wie sieht es aus, Tattoos? Also bei dir haben wir ja schon mal in der letzten Folge drüber gesprochen, aber wie bist denn du zu Tattoos gekommen? Hast du da spezielle Verbindung zu?
Kann ich euch erklären.
Erklär du.
Ja. Ah, bin ich gespannt.
Zu Tattoos gekommen, weil ihm aufgefallen ist, dass er neben mir aussieht, wie als wäre mein Sohn. Und dann hat er sich gedacht, so, jetzt brauche ich mal das ein oder andere Tattoo.
Ja. Du hast deinen eigenen Laden auch.
Und dann hat er gesagt, bevor ich dafür Geld ausgebe, schaue ich mir eine eigene Hütte an und lass mich da drin tätowieren.
Ja. Das war halt immer, wenn ich zwischen die Beine geguckt habe, habe ich gedacht, ich brauche den Scheiß halt nicht, den der Twin da hat, um diese Männlichkeit nach außen zu symbolisieren.
Ja, dann aber nach den Fotos hast du dir dann gedacht, okay, jetzt weiß ich, was er meint, so 6 Jahre später.
Ja. Naja, also Tattoo-Geschäft generell, bin ich jetzt seit 3-4 Jahren ja drin. Früher hatte ich schon mal den Gedanken gehabt, da was zu machen, dann aber nicht wirklich verwirklicht. Und dann bin ich halt vor 3-4 Jahren mit jemandem zusammengekommen, quasi auf jemanden getroffen, der da schon den Fuß in das Geschäft hineingesetzt hatte, was aber noch nicht so richtig funktioniert hat zu der Zeit. Und dann habe ich halt gedacht, ich glaube, das ist der Moment, da sollte ich mal zeigen, dass das ja vielleicht was für mich ist. Und so ist es dann auch geworden. Und ja, jetzt ist mit Frankfurt der vierte Laden. In Aachen haben wir, direkt in der Stadt haben wir eine große Villa. Die ist halt sehr exklusiv, ist also sehr selten auch sowas in der Größenordnung 700 Quadratmeter mit allem drum und dran im Herzen von Aachen. Und dann haben wir noch in Alsdorf, Brand und dann jetzt Frankfurt. Frankfurt gab es ja schon das Tattoo-Studio hier, das Bergers Place, was der Sven ja schon vor einem Jahr aufgemacht hat. Und da haben wir uns einfach gedacht, hey, warum soll man nicht einfach da weitermachen, was ich schon angefangen hatte, weil ich halt schon ein bisschen Vorsprung hatte mit Tätowierer, mit diesem ganzen Management und so weiter. Und haben gesagt, lass uns das lieber einfach mal so koppeln, fusionieren, wie man ja sagt. Und lag eigentlich auf der Hand. Und da wir ja nicht nur diese Musikerkompanen sind, sondern dass hier schon über Jahre auch eine sehr starke Freundschaft ist, auch wenn wir uns mehr dissen am Tag als uns umarmen. Haben wir das
fällt
gemacht?
Fällt eigentlich nicht auf.
Ja. Kann auch aber gar nicht auffallen.
um das kurz so für die Hörer, die nicht aus dem Tattoo- oder Hip-Hop-Game kommen, du bist tatsächlich der erste Gast bei uns, der nicht aus dem Raum Frankfurt kommt. Ja. Deswegen feiern wir ja auch eine Premiere noch zusätzlich heute.
Aber wie gesagt, mit dem Laden habe ich ja quasi, wie ich ja schon festgestellt habe, einen Fußnagel ja schon mal in Frankfurt drin.
Genau. Schwupp, bist du hier.
So genau. Ist das.
So schnell geht es.
Jetzt bin ich
aber also, aus Aachen kommst du eigentlich?
Ich komme aus Aachen, ja. Aber ich bin schon sehr, sehr viel rumgekommen in Deutschland durch meine Vergangenheit. Deswegen, ich sehe mich gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie die eine Stadt habe oder so. Mhm. So. Natürlich habe ich da meine Wurzeln so, aber ich bin schon so viel rumgekommen. Ich bin Deutschland. Mhm. Allmann.
Hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt, genau.
Ja, das sagt man immer danach, ne?
Ja, das ist okay.
Ich mache in Frankfurt schmackhafter.
Hast du ihm gezeigt, wie es hier so läuft?
Ja, über die Jahre ja schon, aber vielleicht jetzt dann mit dem anderen Fuß hier, vielleicht hat er dann irgendwann mal die Schnauze voll von dem Geräusch da hinten, wo der herkommt.
Er will mich unbedingt hier haben. Ich merke das, wie der immer mehr versucht, so in mein Gehirn reinzugehen und dann den
Pflanzen. Body
dann,
ne?
Ja, der pflanzt. Ja.
Die Saat streuen.
Er pflanzt. Und er hat schon so weit gebracht, dass ich jetzt vor zwei Tagen im Auto gesessen habe mit meinem Timey und gesagt habe, eigentlich wäre Frankfurt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, da könnte ich gut Geschäfte machen. Ne? Weil hier ist wenigstens noch ein bisschen Kohle, was durch die Straßen fährt. Das ist bei uns in der Region eher weniger. Da sucht man neue Mentoren oder Vorbilder vergebens. Die sind nämlich da alle mehr in der Spiele unterwegs und in irgendwelchen Parks.
Oder dann auf der Kö, ne?
Auf Wiese.
Weit von dir entfernt.
Ja, deswegen, da ist, ich weiß nicht.
Also fühlst du dich schon ein bisschen wohl in Frankfurt?
Naja, Frankfurt ist schon cool. Ich feiere euch. Ja, Frankfurt hat coole Leute auf jeden Fall. Coole Leute, die man auch respektieren kann für das, was sie geleistet haben. Ob es in der Musikszene ist oder auch in manchen anderen Szenen. Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Plätzchen. Muss man mal gesagt haben. Ne?
Ja, wo ist das in Aachen? Ich habe das gesehen bei dir auf Instagram. Dieses Riesenplakat, was da hängt.
Ja, ein Riesenbanner, ja.
Wann kommt es in Frankfurt dann?
Ja, da müssen wir mal gucken. Mach mal Portemonnaie auf.
Höchste Frage, wo in Frankfurt dann? Ne?
Stimmt auch hier. Ja. So, gibt es ja gar nicht so unbedingt diese.
Gibt es bestimmt Ecken. Über die Orte. Guck mal, der Hassan, hast du gesehen, was er gemacht hat?
Ja.
Das ist geil.
Das ist richtig geil, ja.
Aber der Ort wäre jetzt auch nicht cool. Also, das ist eine geile Idee, aber der Ort ist halt auch nicht wirklich
cool. Die Frage
cool.
Ist halt auch, was bringt es, ne? Also, ne, wenn du es aufhängst,
ja, das bei dir ist ein
Bekanntheitsgrad, ne, du hast auch dann einen Namen.
Bei mir war es zum Abfacken. Also, das war das Einzige, warum ich das gemacht habe. Also, das hat fünfstellig gekostet und das habe ich alles nur bezahlt zum Abfacken. Weil in meiner Stadt ist es halt so, es ist ja generell, egal mit wem du redest, wenn es in der Stadt, wo du mal niemand warst quasi und es zu etwas gebracht hast, wirst du in der Regel gehasst danach, wie die Pest. Und das ist bei mir halt auch so. Natürlich ist da auch ohne Ende Liebe, jetzt vor allen Dingen die neuen Generationen, aber die Leute, die natürlich deinen Werdegang so live mitbekommen haben, wenn du immer unter denen warst, weil ich war halt broke as fuck, wie kein kein Zweiter da und du es dann irgendwie darüber hinaus schaffst und so etwas bringst, dann hassen dich halt wie die Pest. Und da war für mich dann eher so der Antrieb so, hey, lass doch mal einfach den größten Banner in Aachen einfach mal einen Monat meine Fresse in ganz groß aufhängen, einfach nur, um die Leute morgens abzufacken, wenn die beim Hansemannplatz zur Arbeit fahren und dann sehen, hätten die mal mich nicht ausgelacht und hätten mal schön, ne? Den Weg mit dem Brudi geteilt, dann wäre es vielleicht auch anders gewesen. Ja, ich habe das echt nur zum Abfacken gemacht. Nicht, weil ich gedacht habe, das bringt mir jetzt voll was.
Ja gut, verständlich, verstehe ich. Ja. Bei dir ist halt so, dass ne, es ist die Frage für einen Tattoo-Shop, ob das sich hier lohnt, weil ich weiß nicht.
Ich denke schon. Also ich denke, ich wenn ich wüsste, wo oder wenn mir einfällt, wo, dann gehe ich das Ding an. Weil ich will das genau das Gleiche. Es gibt so viele, denen ich damit auf den Fuß treten will. So viel.
Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es gibt ja eine Fläche.
Genau, da bin ich aber dran. An der Fläche bin ich dran, aber ich will halt trotzdem auch an eine Fläche, wo halt sowieso Werbung hängt. Verstehst du, was ich meine? Nicht an eine Fläche, wo noch nichts, wo noch unbefleckt ist.
Gibt es denn hier nicht in Frankfurt so diese eine Fläche, so das größte Ding, wo man sagt, wenn man da irgendwie
das
dran hängt?
Das Wichtigste in Frankfurt ist der Bahnhof und die Messe. Mhm. Da sind aber nur scheiß Flächen, das ist nichts Besonderes. Ich zeig dir das, es ist ein riesen Prestige-Ding, weil es halt dort ist, da fährt den ganzen Tag das Taxi vorbei und der Zug und alles. Aber ansonsten...
Ich sag mal so, ich glaube, was bringt, aber da brauchst du ja kein Plakat, aber wenn du es geschafft hast, dass dein Name auf dem Anzeigenbanner von der Jahrhunderthalle steht.
Jahrhunderthalle?
Nicht auch so von der Festhalle.
Von der Festhalle, ja, genau. Das sage ich ja, aber das ist halt auch nichts. Im Verhältnis zu dem, was er gemacht hat, ist es Pillepalle.
Ja.
Aber
ja.
Kostet wahrscheinlich genauso viel.
Theoretisch, weil was
muss ja auch da stattfinden.
Ja. Ach so, also das meinst du. Du kannst auch die Werbung kaufen da.
Echt? Ohne ein Konzert zu haben.
Ach, du meinst diese Dinger von denen? Ich mein, da musst du einen Auftritt da haben.
Genau.
Ich dachte, du meinst vielleicht diese Leuchtreklamen von.
Was auch nicht schlecht wäre, glaube ich, weil das sehe ich immer, ich fahre ja immer schön mit der U-Bahn, wenn du auf diesen RMV. Video-Anzeigen, da läufst du ja auch dann in der ganzen Stadt. Nee, es war nur so, weil ich echt das beeindruckend fand, dieses Riesenteil da an der Wand, weil wir hatten auch mal von der Arbeit angefragt in Berlin für so eine Aktion das zu machen und da war es halt nicht bei vierstellig, da war es bei fünfstellig, das war auch noch mal größer.
Ja, aber auch fünfstellig, nicht vierstellig.
Also,
fünfstellig.
Okay. Nee, Quatsch, sechsstellig war es, Entschuldigung. Nee, weil das war unter den Linden, so ein komplettes Gebäude. Und da haben wir auch direkt wieder einen Deckel drauf gemacht.
Also wie lange sollte das sein? Auch einen Monat? Oder
war
das?
Ja, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wir haben dann nur mal kurz angefragt. Und es war auch nur für eine Aktion. Und es war halt jenseits von Gut und Böse. Aber
nur mal kurz, dann direkt wieder aufgelegt.
Ja, genau. Ja danke, ciao. Nee, aber ich fand das halt sehr beeindruckend.
Schön, dass wir uns mal drüber unterhalten haben. Ne? Ich rufe doch mal Udo Lindenberg an, der kann das vielleicht nehmen. Ne?
Ja, da hängen so Sachen wie Audi oder Mercedes oder keine Ahnung, sowas in der Richtung und von daher. Nee, aber ich fand es halt beeindruckend zu sagen, okay, ich mache für, sage ich mal, in Anführungszeichen Tattoo, was halt jetzt vielleicht nicht für jeden ist, aber so ein riesen Ding an die Wand.
Ich habe es ja mehrmals, ich habe es für Tattoo gemacht, ich habe es ja auch für mein Album gemacht.
Okay, so, das habe ich nicht
gesehen. Das ist ja das, was ich meinte mit also, Ego.
Ja.
So, da habe ich einfach mal meine Fresse in ganz groß auf die größte Kreuzung in Aachen gehangen, einen Monat. Das ist ja das, was ich meinte, um die Leute ein bisschen abzupacken. Ja. Tattoo hatte ich auch schon oft, schon viermal oder so, das Ding da.
Ja.
Schon so oft, dass die, wenn die mal einen Monat keinen haben, der das buchen will, dann kommen die schon bei mir anklopfen und fragen so, hey, wie sieht's aus? Ich mache dir ein super Angebot für diesen Monat. Willst du das nicht haben? Ne? Nur knapp fünfstellig dann nur. Ne?
Aber am meisten rentiert sich in Frankfurt diese Wagen mit den Aufstellern drauf, die großen.
Die Rumpfer, meinst du? Ja. Gut, es wird halt wirklich dann überall gesehen.
Ja, genau, dann fährt er durch die Stadt und durch Messe.
Das machen wir bald für Sigisbar.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ich wollte es gerade vorschlagen.
Ja.
Für Sigisbar am Hansemannplatz.
wir suchen noch einen Sponsor aktuell.
Dann machen wir das sofort. Ja, aber Twin läuft jetzt, hab ich gehört. Ja. In der Berger Straße, da wird Umsatz betrieben. Ne?
Ja, du.
Ne?
Der Cashmore hat da schön Gas gegeben für mich, muss ich sagen. Das ist total.
Ja, aber hat sich auch echt, also so von als Zaungast hat sich das echt gut angefühlt.
Ja.
So wirklich voll. Die Straße war gut. Glück war auch mit dem Wetter so ein bisschen. Ich glaube, wenn
voll, das war, glaube ich, der einzige Tag, der geiles Wetter hatte. Davor war es scheiße und danach war es scheiße.
Ja, wenn es geregnet hätte, wäre es halt auch echt scheiße gewesen. Ja. Aber man muss ja dazu sagen, dass das Foyer des Ladens ja, wie es halt so ist, nicht groß ist. Ne?
Ich denke, das wäre auch wortwörtlich dann ins Wasser gefallen im Regen.
Wirklich. Ja. Deswegen war das geil.
Aber merkst du schon direkt, Also super. Von vorher zu
Welten.
Welten
ja. Liegen dazwischen. Also
ja, nur den
Tag noch nicht vom Abend loben, aber es ist wirklich
super. Ja, da hat der Rücken halt mal was gearbeitet auch. Ne? So, ne? Das
hat mein Rücken was gemacht
für sein Geld.
Ich habe gerade überlegt, ob Twin es bereut. Und lieber nochmal alleine ja, gekommen werden.
Aus meinen Fängen.
Diese Sprüche bin ich so gewohnt, glaube ich, ja? Die tun hier okay. Nichts mehr zur Sache.
Aus Alter, meinen Fängen kommt er dann nicht mehr raus.
Das gibt schon Schlimmere. Vor allem die schlimmsten Sprüche, die habe ich die letzte Woche gefangen, wo wir durch den Laden gegangen sind, bevor wir ihn umgebaut haben.
Ja, von ihm.
Oh. Also ich sagte ehrlich.
Weil es nicht so aussieht, wie du wolltest? Oder?
Nein, bevor wir ihn umgebaut haben. Bevor wir ihn umgebaut haben.
Ach so, okay. Ach so.
Das war, also nackt machen ist ein Scheiß dagegen.
So, du hättest jetzt eigentlich gerade die Gelegenheit nutzen können, mich wegzudissen, ne? Weil ich ja gerade kurz am Telefon war. Ne? Ich hoffe, du hast es genutzt.
Nee, ne? Hab ich nicht.
Da sieht man mal. Da schaltet der Brudi in der Regel schneller.
Der Brudi hat heute einen Hänger gehabt. Ich wurde heute angeschissen, neben ihm, von einer Taube. Ja. So asozial. Ich hab immer, das war so eine Scheiße hier. Und ich denke mir so, Alter, der hat's nicht gemerkt. Und ich guck nochmal, ich hab's tatsächlich da drauf. Und dann, was soll ich machen? Ich muss dir ja sagen, ich kann ja die Scheiße nicht verstehen.
Auf der Hand, auf der Hose und auf der Jacke. Und das Geile war, dann auf einmal gucken wir so nach oben und sehen so auf dem Fenstersims, saß dann da die einzelne Taube, pechschwarz. Und hat dann noch mal einen Blick runtergeworfen zum Twinny.
Und gewartet.
Der guckt hoch und sagt, genau. Da oben sitzt der Hurensohn.
Boah, war ich sauer, Alter.
Aber der hat provozierend geguckt, oder?
Ja, aber richtig, glaub mir. Das war
so eine Gerupfte, weißt du? Die war echt einfach morgen tot.
Das war Brooklyn, die Taube auf jeden Fall. Das war ODB, der Taubenszene. Ne? Da ist auf jeden Fall das ein oder andere Blech gestern Abend noch über die Wupper gegangen.
Ja gut, aber man sagt ja, das bringt Glück.
Hat man halt schon mal Darmschwierigkeiten, wenn man eine Quackpfeife geraucht hat im Bahnhofsviertel, ne?
Scheiße. Das war auf jeden Fall eine Bahnhofstaube.
Ja, auf jeden Fall.
Die hat sich da nur verirrt auf der Bergstraße.
Die ist extra rübergeflogen.
Ja.
Gell?
Ja. Ja.
Ja. Ganz gut gewartet.
Ganz gut gewartet, ja. Stimmt, das Thema hatten wir ja schon mit Berger. Und, aber es ist auch eine schöne Ecke und mir war das nie so bewusst, weil wenn man normalerweise über die Berger Straße spricht, spricht man ja eigentlich über den unteren Teil, wo auch das Straßenfest stattfindet.
Ja, oben findet auch eins statt. Es findet eins statt bis...
Stimmt, es gibt
oben noch. Zwei, aber ich kenn's
nicht. Oder
wegen Corona.
Stimmt, es hat immer Sprüche am Start, das ist mein Problem. Ich habe gerade schon wieder einen Spruch auf
die Zunge gehabt.
Weil ich ja auch wieder sagen wollte, ja, ist wie bei Cashman, da spricht man auch immer nur vom unteren Teil. Alter, ich weiß einfach... Hey, ich muss das jetzt mal so sagen, ich kann einfach nicht mehr anders als diese Sprüche. Ne? Dann ist
die gibt's aber auch schon immer. Ne? Ich kenne ihn gar nicht ohne. Weil je nachdem, wie die Laune mal ist, weiß es mal mehr, mal weniger. Aber selbst wenn er schlecht gelaunt ist, haut er nochmal einen Unterschwelligen raus.
Ne? Nee, aber oben ist ja mehr so Dorf, oder? Also man sagt ja immer, es ist so ein bisschen Dorf. Ich bin neulich an deinem Laden, da war er zu, vorbeigelaufen und dann habe ich das erste Mal gecheckt, wo er wirklich ist. Und das ist ja wirklich eher im, ich sag mal so, fast im idyllischeren Part. Genau. Das ist ja schon Bornheim da oben, ne? Die Ecke. Ja, aber ihr nehmt euch so...
Hä? Das ist, weil da auch viele Apfelweinkneipen und so hat. Also oder mehr als...
Genau.
Unten ist so ein bisschen Szene...
Und oben geht's so dann Bar, Kneipen und dann...
Genau. Ja. Ja. Aber es ist eine gute Stelle, finde ich.
Voll. So. Finde ich auch super.
Voll. Ihr nehmt euch so schön auseinander. Dann vielleicht nochmal auch für die Zuhörer. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ja, das hat er schon tausendmal erzählt, aber...
Jetzt erzähl ich's mal.
Ich glaube, gemocht hat er mich auch nicht am Anfang.
Genau. Jetzt erzähl ich's mal, weil er sonst immer erzählt. Es war halt, wir hatten einen gemeinsamen Kumpel, der hat auch mal Musik gemacht, der Kumpel. Der hat zum Videodreh eingeladen. Da habe ich gesagt, da komme ich da mal hin. Und dann habe ich gehört hier, dass der Twin auch da ist. Und den hatte ich schon mal vorher irgendwo mal im Internet gesehen. Hatte der so einen sehr unsympathischen Auftritt für mich da irgendwie noch hingelegt.
Wegen Feature, gesagt, ne?
Das
war wegen Feature.
Nee, da warst du irgendwo da drauf. Irgendwo habe ich gesehen, so ein Video. Habe ich gesagt, egal, da gehe ich jetzt mal hin.
Aber du hast mir damals gesagt, es war wegen dem Feature. Wegen dem Start-Feature.
Ah, das, nee, nicht wegen Feature, weil ihr da mal am Tisch gesessen habt. Auch. Das einmal.
Genau, das Interview.
Da war ich dann schon ein bisschen voreingenommen, aber habe ich gedacht, da gehe ich jetzt mal hin.
Genau.
Und,
ja, aber wegen Start auf jeden Fall.
Genau. So, da war da ein bisschen, Anfangsschwierigkeiten so und bin dann aber einfach hin, mal unvoreingenommen, was natürlich auch nicht stimmt. Dann haben wir uns kennengelernt, dann haben wir so angefangen ein bisschen Smalltalk und haben uns eigentlich direkt verstanden. So irgendwie, das hat direkt funktioniert und dann hat man sich nochmal gesehen hier und da und ich kann doch gar nicht sagen, wie das so irgendwie gekommen ist auf jeden Fall.
Das zweite Mal. Das zweite Date.
Kannst du dich noch dran erinnern, Schatz? Ja.
Das zweite Mal war bei deinem 64 Spaß.
Ja, stimmt, ja. 64
war das Spaß. 64?
Ja, aber
das ob war das Bars-Ding.
Aber ob es das zweite Mal war, ich glaube, das war schon 64 Spaß, war schon ein bisschen später, glaube ich, ja. Aber da warst du auf jeden Fall auch dabei, ja. Das stimmt. Die guten alten 64 Spaß. In 64 Bars, mit 64 Bars, ne?
Genau.
Sartz Rap for 64 Bars.
Ja. Ja, aber das war das Ding.
Ja, wie gesagt, das heißt, ja, seitdem an halt, irgendwie, hingen wir dann gemeinsam miteinander rum, ne?
Ja, Mann. Und seitdem aber dann halt auch so immer.
Immer, immer, ja.
Immer.
Ja. Wir müssen uns Schuh besorgen, oder? Komm.
Ja, der Hacki ist gerade auch in die Bar
reingekommen. Ein Sitz brauchen wir noch. Ein Hochstuhl bitte.
Ein Hochstuhl?
Hochstuhl.
Wir haben tatsächlich einen hohen Barhocker. Wir haben einen hohen Barhocker. Kannst du ihn kurz holen?
Ja, klar. Wo?
Im großen Nachbarraum.
Mit dem Absperrgeländer davor.
Aber weil wir gerade ein bisschen über Mucke geredet haben, was mich so ein bisschen... Wie ich tatsächlich wirklich auf dich aufmerksam geworden, eigentlich relativ spät, so als Musikkonsument, war durch deine tatsächlich selbstgedrehte Doku, ne? Die ist selbst gedreht, ne?
1994, ja. Genau. 2017 war das. Ende 2016, Anfang 2017.
Und der ist selbst produziert, gedreht, alles, ne?
Ja, genau. Da habe ich so ein bisschen den Werdegang mal Revue passieren lassen.
Also was mich interessieren würde, wäre, weil ich muss dazu sagen, dass wenn man das im Nachhinein weiß... Aber es sah halt nicht so aus, als hättest du die selbst gedreht. Weißt du, sondern es war schon so gemacht, dass oder so gewollt, dass man nicht checkt.
Also wegen der Hochwertigkeit oder für den Moment oder
allgemein, das Switching. So, also ich glaube, normalerweise wäre es so, wenn jemand eine Reportage über sich selbst dreht, könnte das auch schnell komisch wirken im Sinne von.
Ja, die Lorbeeren rausgepickt, nur schön aufgepickt.
Genau.
Das war für mich wichtig, so dass die halt absolut ehrlich ist und authentisch. Weil so, wie gesagt, so Schauspieler bin ich generell eh nicht. So, weil es ist halt so, wenn ich weiß, was du meinst, wenn die meisten Künstler hier wahrscheinlich eine Doku irgendwie selber drehen würden, dann ist das immer, dann sind die immer Pablo Escobar da schon so ab Minute 5 und bei denen lief immer alles rund, dann waren die schon mit den U-Booten in Kolumbien. Also ich weiß, und haben da schon den riesen Traffic da gemacht. So, aber das war für mich so, das ist halt einfach nicht die Realität und das ist auch für die meisten Menschen auch in Deutschland nicht die Realität. Und das war halt, das ist halt meine Geschichte. So wie es halt war und auch das, denke ich mal, womit auch die meisten Leute sich auch dann identifizieren können halt, ne? Und nicht so mit diesem ganzen Fake-Shit halt. Ne?
Na, vor allem kannst du mich, glaube ich, also mir würde es schwierig fallen, weil irgendjemand ja quasi dir auch Fragen gestellt hat oder stellen musste, das so zu verpacken, dass es eben genau authentische Fragen sind.
Ja, wir haben aber auch länger dafür gebraucht, also 8 Monate haben wir daran gedreht.
Okay.
Und das ist auch eigentlich spontan zufällig gekommen. Das kam, weil ich war wegen Musikvideo, habe ich mit einem Kumpel halt wieder so ein paar Locations gesucht. Dann haben wir halt in Düsseldorf halt so einen alten Knast entdeckt, der dann halt irgendwie dann leer stand und der dann abgerissen werden sollte auch. Und dann gab es halt da so ein Loch in der Mauer, wo man da halt reinkam. Dann sind wir halt rein und dann kamen bei mir so ein bisschen alte Gefühle hoch, so alte Knastzeiten und so. Dann habe ich gesagt, hey, komm, lass mal die Kamera einsammeln. Lass mal da ein paar Szenen drehen, mal vielleicht für ein Musikvideo und so weiter. Und dann haben wir so ein paar filmische Szenen quasi gedreht. Und dann auf einmal kam mir so irgendwie so der Kick, so wie krass das ist. Ich könnte eigentlich hier mal so von der Knastzeit erzählen und so weiter und so weiter. Halt so ein bisschen Flashback bekommen. Und gedacht, wie es wäre, wenn ich jetzt was erzählen würde vom Knast und das halt mit Musik und den Bildern halt unterlege. Und quasi fing mit diesem Knast dann dieser Doku-Dreh an oder generell so diese ganze Idee.
War meine nicht die erste, die du ausprobiert hast?
Deine war die erste Doku, die wir bewusst so gesehen, so gedreht haben. Also wir hatten ja vom Twin ja auch schon mal eine gemacht. Zwischen Rotlicht, Hooligans, irgendwie sowas war das, ne? Mhm. hat mir Schweine gedreht, aber bei meiner war das nicht bewusst geplant, dass ich eine drehe, sondern das kam durch den Knast halt, weil Knast war halt auch, wenn man davon halt erzählt, dass der schwierigste Part, das in irgendwie in der Doku darzustellen, weil du ja nicht einfach irgendwo mal in den Knast reinmarschieren kannst und da ein bisschen was zeigen kannst. Und da hatte sich das halt super angeboten. Und so fing es halt an. Da ist halt quasi die Idee geboren. Seitdem man hat mir halt dann für die Doku gedreht, sind halt zu diesen ganzen Orten gefahren, wo ich halt gelebt habe, Heime und so weiter. Und ja, 8 Monate gedreht, dazwischen noch mein Album gemacht und so weiter. Und dann war halt damals noch das große Problem, ich hatte den Song Brudi halt, wo ich halt schon wusste, ja, der ist krass. Ich hatte die Doku, aber ich hatte am Ende des Tages keinen Schwanz, der sich für mich interessiert in Deutschland. So, und ich dachte so, ja, womit fange ich jetzt eigentlich an? Bringe ich jetzt als erstes die Single Brudi oder bringe ich als erstes die Dokumentation? So, das war dann auch so ein bisschen so die Schwierigkeiten. Dann haben wir uns halt für die Dokumentation entschieden, weil wir gedacht haben, das könnte etwas sein, was dann vielleicht auch mal auf den Menschen aufmerksam macht und dann auch auf die Mucke im Nachhinein. Das hat ja auch alles ganz gut funktioniert so.
Das wäre eine Frage gewesen. Hat das wirklich durch die Doku dann angefangen?
Ja, durch die Doku fing alles an. Ich kann mich noch erinnern, wie Corey aus Düsseldorf, der ja auch so Studio macht und damals hier mit Kolle und Farid ja immer so zusammen gearbeitet hat.
Wie heißt der?
Hä?
Wie heißt der?
Corey. Wie denn, was hast du verstanden?
Ja, ich hab's
verstanden. Ja, hast du verstanden? Muss ich mir sag jetzt immer mal wieder ein paar Sprüche...
Sag doch bitte nochmal, Corey. Ne?
So, auf jeden Fall hat er mir zum Beispiel erzählt, dass er gesehen hatte, dass ich eine Doku rausgehauen habe und dass sie 90 Minuten oder so geht und dass er irgendwo dann mal schnell für kleine Jungs irgendwie wollte, auf Klo gegangen ist und die scheiß Doku angemacht hat und dann hat nicht mehr geschafft hat, die Doku auszumachen. Hat mir dann gesagt, hey, Alter, ich war 90 Minuten auf dem Scheißhaus wegen der Doku, weil ich nicht mehr runterkam. Er dachte so, ich will einfach nur mal kurz reingucken, aber die hat mich so gefesselt, dass ich sie mir auf dem Scheißhaus bis zum Ende reingezogen habe. Und da habe ich halt gemerkt, so das Ding, das kommt halt echt krass an. So ist das eigentlich alles gekommen. Ich bin auf jeden Fall stolz darauf, auch wenn ich verdammt nochmal richtig scheiße drin aussehe, Doku. Ein richtiger Fettsack mit 105 Kilo, aufgeblähte Backen und ja.
Deine Storys finde ich am krassesten.
Ne? Die echten Storys, ne? Ja, der Somalier, ne? Oder der, den niemand kannte.
Alter, wo du dir diese Dings da, diese...
Tablette.
Alter, ich bin gestorben in der Folge. Welche Folge ist denn das? Ist das die Gräune?
Nee, das ist der Somalier. Der hat immer so Psychotabletten bekommen.
Kennt ihr die Folge?
Nee, wir müssen, glaube ich, kurz den Hörern helfen. Du hast eine eigene Reihe auf YouTube.
Reihe, die heißt Echte Stories. Da erzähle ich halt immer so Geschichten, halt so Sachen, die damals passiert sind. Und von bei der Geschichte, wovon er jetzt spricht, da habe ich mir so im Knast von so einem Somalier, der hat so Tabletten bekommen, dass der immer ruhig bleibt, weil er halt auch einen an der Waffel hatte. Also, dann hat er mir, da hat irgendwann einer mal erzählt, hey, ich habe mal einen davon genommen, die knallt voll rein, voll geil, bist ja cool mit dem, besorg dir mal so eine Tablette von dem. Und da drin hast du ja eh Langeweile im Knast. Dann habe ich zu dem gesagt, hey, mach mir auch mal so einen Teil klar. Dann hat er mir das gegeben. Ja, und dann habe ich mir abends reingepfiffen. Nach einer halben Stunde habe ich nichts gemerkt. Habe ich gesagt, was hat denn für ein Scheiß, voll der Sick. So, dann habe ich mich dann hingelegt, gepennt und dann irgendwann wurde ich wach und merkte so, ich muss pissen. So. Merkte aber auch, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich war also quasi in meinem Bett gefangen. Und dann habe ich mich dann so langsam wie angeschossen am Bett so runtergehangelt und bin so über dem Boden habe ich mich gezogen, habe versucht, die Toilette zu erreichen und habe dann vor der Toilette in die Hose gesägt und lag dann da in meiner eigenen Pisse drin.
Aber ihr müsst halt diese echte Story euch angucken und diese Situationskomik. Ich bin gestorben.
Das war unglaublich auf jeden Fall.
Ich bin gestorben, wie er das dann auch noch nachmacht und wie er da lag und wie er der Typ vorher da stand. Das hat ja eine Vorgeschichte.
Ja, genau.
Boah.
Also auf jeden Fall.
So krass.
Oder gibt's, mit dem geile Geschichten.
Mit den Flurbohnern und so. Ey, ich würde, gibt's eigentlich...
Mit der Bohnermaschine, ja.
Ich bin todesfremd von diesen Stories. Ja. Ich kenne die aus.
Aber wir haben ja glücklicherweise sogenannte Shownotes hier im Podcast. Ja. Da können wir die ganzen Links zu den...
Schön. Ja. Die Möwe.
Mach die Möwe. Die Möwe ist der Kracher.
Der Möwe.
Die Möwe. Die Möwe ist meiner Meinung nach die beste echte Story. Guckt euch die Möwe als erstes an, dann seid ihr Fan von echten Stories.
Du denkst
Storys.
Am Anfang so, ja gut, das gibt's doch geilere. Aber nein. Die der Möwe. Knaller kommt.
Und es kommt immer bei echten Story kommt immer vor, der Satz, da sage ich mal an einer Stelle und jetzt kommt der Knaller. Ne? Das kommt immer vor, das ist auf jeden Fall.
Das ist Wahnsinn. Ja.
Gönnt euch das mal.
Die vermisse ich.
Ja. Da muss ich mal wieder ein paar bringen. Hm?
Wir verlinken das auf jeden Fall.
Ja, safe. Müssen wir verlinken, damit die Leute es sich reinziehen können. Aber was auch in der Reportage für mich, also ein Ding ist für mich übrig geblieben, was ich unbedingt hier an der Stelle jetzt auch mal in Sigis Bar weil du endlich da bist, fragen wollte. Und zwar fand ich diese Geschichte sehr, sehr geil, wie du dir sozusagen selbst beigebracht hast, deine Beats zu machen, kann man ja nicht sagen, sondern sie quasi zusammenzuschneiden.
Ja, du meinst mit Kassettenrekorder im Knast halt, ne?
Genau, ja. Die hast du ja auch in der Reportage erzählt. Die verlinken wir übrigens auch in der Stelle, dass die Leute das auch mal dann anschauen können. Und du hast irgendwie quasi die freistehenden Instrumentalstücke aneinander kopiert, ne?
Genau, ich habe halt eine CD eine Platte halt reingelegt und meistens bei den Songs, das ja am Ende irgendwie dann nochmal so ein bisschen Loop Beat läuft quasi, nachdem die Vocal Performance beendet ist. Und dann habe ich halt immer auf der 1, das ist ja immer alles Viervierteltakt, wie man es bei uns in unserer Musik erkennt, auf der 1 quasi dann Aufnahme gedrückt auf Kassette, dass ich das halt nochmal aufnehme. Und dann immer, wenn wieder die 1 kam und quasi der Viervierteltakt beendet war, habe ich dann immer schnell Pause gedrückt, Aufnahmeknopf angelassen, wieder die CD zurückgespult, bis wieder quasi der Anfang kommt, die 1, und da wieder die Pause wieder weggenommen. Und irgendwann hatte ich es halt so drauf, dass man nachher noch nicht mal mehr die Schnitte gehört hat. Und wenn ich dann die Kassette hatte, dann hatte ich halt quasi auf die Kassette, sagen wir mal, so 3 Minuten instrumental. Und dann habe ich meinen Song geschrieben und dann habe ich auf dem einen Kassettenrekorder dann unsere Instrumental laufen lassen. In der Mitte habe ich meinen Text hingelegt und rechts habe ich einen Kassettenrekorder daneben gestellt, der nochmal die Stimme aufnehmen kann. Damals gab es ja mal hier... Den Beat habe ich aus dem einen Kassettenrekorder laufen lassen, durch die Boxe. Genau. Dann habe ich mich daneben gestellt, da gerappt und daneben halt nochmal einen Kassettenrekorder hingestellt, der dann quasi meine Stimme plus das, was aus dem Kassettenrekorder an Beat... quasi. 2 Kassettenrekorder und meine Stimme halt.
Ja, genau, okay.
Ja. Und so habe ich dann quasi meine ersten Knast-Tapes damals aufgenommen. Und das habe ich dann irgendwann immer weiter ausgefeilt. Dann habe ich natürlich irgendwann noch versucht, eine bessere Quali an Sound hinzubekommen. Dann habe ich versucht, wenn ich die Kassettenrekorder ans Waschbecken stelle, ob dann durch den Hall dann irgendwie noch ein bisschen Reverb erzeugt wird.
Hast du einen Special Effect durch das Chlorrohr?
Mit Toilettenpapierrolle. Ich habe so viele Sachen ausprobiert, um den Sound dann irgendwie noch geiler zu machen. Danach irgendwann Intros noch Skits vor den Songs eingebaut. Da bin ich zum Beispiel ans Fenster gegangen und habe dann halt alle Knackis da zusammengerufen an die Fenster und habe gesagt, bei 3 schreit ihr alle Beamte, ihr Hurensöhne, und macht mit Kannen und Messer, Gabel an den Gittern so. Da ich so ein Intro habe und bin dann, als sie das gemacht haben, dann rein mit dem Kassettenrekorder und habe dann den Beat angemacht. So wie... Ach, auf so Wootek-Platten, dass ich ein Intro habe, dann fängt der Beat an und dann fange ich das an zu rappen halt quasi.
Hast du die noch?
Ja. Leider nein. Memo hatte die noch gehört. Der ist der einzige Mensch, der die gehört hat. Ne? Groß an Memo, du kleiner Lümmel. Schade, dass du hier nicht bei Sigisbar mit uns sein kannst und den Scheiß trinken kannst.
Mensch.
Ne? Meier. Mensch Memo. Brudi. Ne? Ja. Ja, der hat es noch gehört. Ja, das waren die Anfänge. Krass. Bei mir.
Aber ganz ehrlich, also wenn ich das so höre, das geht ja auch nicht ohne die Liebe zur Musik, oder?
Ja,
also
ich meine ganz ehrlich, Liebe,
keiner gibt sich das, wenn er nicht. was für eine Arbeit da drin steckt, um praktisch einen Song zu machen. Und
der Guru muss aber dazu sagen, hier, um den jetzt mal wieder hier nicht zu viel zu loben, die Zeit hat er ja auch gehabt da drin. Ne? Er hat ja nichts Besseres zu tun gehabt.
Aber. Ja, gut, aber er hätte auch noch was anderes machen können, oder?
Also,
ja,
so ist das.
Was denn?
Gut, da fehlt mir jetzt die Erfahrung.
Der Twinny hat ja meistens die Beatschläge nur auf dem Acker gespürt. Dann, ne?
Die Viervierteltakt.
Die Hits gemacht, ne?
Ja, links, rechts, links,
aber. Im Viervierteltakt, ne?
Links, rechts, links, aber gerade Logik.
Ne? Ja. Da hatte die Kick noch eine ganz andere Bedeutung, ne?
Ja, genau.
Und der
die
Punch.
Hits auch vor allem.
Und der Punch,
die
ne?
Hits auch.
Ja, die Hits.
Das waren dann die K.O.
Ja, so ist es.
Ja. Ich finde auch, dass jetzt hier nochmal Sachen aufgemacht werden, die
fokusrelevant sind. Ja, oder Fokus, Spiegel und Stern, würde ich sagen.
Definitiv, genau. Aber die auch
Peter Rosberg
in der Twin-Folge nicht so beleuchtet wurden. Aber ist okay.
Ja, dafür sorge ich dann. Die Schlagzeilen, die werden immer gemacht, wo ich hinkomme.
Ja, das war klar, dass das passiert. Ja,
der Twin schafft es gerade ein bisschen hier wieder aufzusteigen. Dann kommt der Achim und drückt.
Aber an der Stelle, sorry.
Nicht nur ich möchte gehatet werden. Ja? Von der LBG.
Den hast du dir selber ausgesucht.
Von der LBG.
Ich hab dich gewarnt. Lass mich aus dem Scheiß oder raus. Hau ab, ich hab dich gewarnt. Tausend Trillionen Male.
Ich hab's mit den Feministen und mit den Linksextremisten zu tun. Dann müssen wir bei dir dann auch mal gucken, dass wir da die Reporter da noch mal ein bisschen rankriegen. Dass sie dir auflauern vor der Haustüre.
Mhm. Okay, wir müssen ja auch dazu sagen, dass wir natürlich sehr dankbar sind, dass der Twin es klar gemacht hat, dass Cashmore auch zu uns kommt. Mhm. Aber an der Stelle, für das Thema hier unter euch beiden, das ist sehr dran schuld, dass das aufgemacht wird. Das haben wir extra vermieden in unserer Folge.
Ja. So,
ey, den Gast hast du eingeladen, weißt du? So.
Ey, deine Schuld.
Die Rechnung habt ihr aber da ohne den Luft gemacht, würde ich sagen. Ne?
Mhm. Ja, ich hab's ja versucht, auf die Musik zurückzubringen, aber hast du selber wieder rausgebracht.
Ja, wir wollen ja Klicks. Ja, wir wollen Klicks und Streams haben. Dann müssen wir auch die richtigen Themen aufmachen.
Dann kommen wir euch auch die 100.000. Ne?
Aber da können wir noch ganz kurz was ansprechen. Und zwar bist du ja aktuell tatsächlich der, wo wir schon hier über Klicks und Streams sprechen, bist du tatsächlich der unangefochtene Anführer mit deiner Folge.
Dann müsste in Siggis Bar
so eine goldene Schallplatte von dir aufhängen.
Ja, so eine goldene Spezi-Flasche.
Wir werden
so
einen goldenen Action-Twin. Ey, so ein Pokal.
Wir werden eine goldene Spezi-Flasche. So wie der von YouTube, diese Eins oder was? Ist doch
so. Ja, einen eigenen Spezi-Button.
Wir werden einen eigenen Spezi-Becher für Twin in Siggis Bar aufstellen. Genau. Aktuell immer noch unangefochten.
Der goldene Spezi.
So einen goldenen Untersitzer.
Sehr gut. Gut, wer weiß, was nach dieser Folge passiert, ne?
Da kommt der Brudi jetzt natürlich um die Ecke und macht das Dreifache.
Ja, wir können uns ja ein bisschen über Jule Wasabi unterhalten, dann gehen die Zahlen nach oben. Ihr seid auf jeden Fall so schlau gewesen, dass ihr der einzige Podcast war, der mich eingeladen hat und mich nicht gefrontet hat und danach seine Karriere wieder beenden durfte, wie Cavus Kalantus und Jule Wasabi. Ne? So ist das.
Stimmt, so ist das passiert. Ne, bei
ja.
Aber zum Fronten sind wir auch nicht da.
Genau, manche aber auch.
Also, das wäre
Ich denke mal, das Mahnmal wurde gesetzt.
Das Mahnmal wurde gesetzt.
Ich würde einfach so versuchen, nochmal die Brücke zu schlagen.
Mach mal.
Aus dem Knast und deiner eigenen Technik Tracks aufzunehmen, dann raus. Und dann war das ja wahrscheinlich für dich auch eine ganz andere Nummer im normalen Studio, beziehungsweise wie hast du dann weitergemacht?
Ja, ich habe damals einen Kumpel kennengelernt, der hat auch schon dann so Mucke gemacht, also war damals, mit dem war ich auf der Schule, aber ich war ja im Knast und so, und als ich dann rauskam, der hat da irgendwie dann schon seine ersten Schritte da gemacht mit Cubase SX, so das erste Cubase, und hat dahinter noch so ein billiges Mic, kein richtiges so Studio-Mic wie heute, das war ja damals noch nicht so, mit so einem ganz kurzen Kabel. Und da musste man immer, dann haben wir da aufgenommen, einfach irgendwelche Ami-Beats reingeschmissen auf die erste Spur. Und dann haben wir, weil das Mic so kurz war, musste man dann immer so direkt neben den Rechner, musste man da halt rein performen und aufnehmen. Und da haben wir da halt so quasi unsere ersten Songs aufgenommen. Und dann auch mit dem Keyboard dann schon mal angefangen, so mit Reason war das damals noch, so die ersten Beats so zu machen. Halt alles noch voll billig, aber wir haben früh angefangen, versucht so unsere eigenen Sachen zu machen, auch von den Beats her. Das war 2002, also es ist schon ein wenig her, ja, 20 Jahre jetzt fast, ne?
Ja.
Ja. 19 Jahre, ne? Hacki, hörst du das? 19 Jahre hat das gedauert. Da kannst du jetzt mal rechnen.
Das ist ja
nix. Ne? So ist das, ja. Und so fing das an, dann haben wir überlegt, wie kriegen wir ein Musikvideo hin? So, das war ja auch so, da gab es noch hier kein Premiere oder sonst ein Scheiß. Vielleicht gab es das auch, oder keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Da haben wir noch mit dieser Videokamera, wo da die Kassette drin war, haben wir dann aufgenommen. Dann kam ich auf die Idee, weil ich wusste ja nicht, wie kann man jetzt so ein Video schneiden. So, wir waren ja voll die Neandertaler. Es gab ja keinen, der uns das vorgemacht hat, wie man das macht, außer die großen Studios oder sonst was. Dann hatte ich die Idee, das, was doch eigentlich mit dem Kassettenrekorder funktioniert hat, das müsste doch eigentlich auch in Videoform funktionieren. Dann haben wir die ganzen Aufnahmen gefilmt und dann habe ich nämlich dasselbe gemacht, dass ich mit der Videokamera nachher den Fernseher nochmal abgefilmt habe und dadurch die Schnitte reingebracht habe. Und so haben wir dann so mal so ein erstes Musikvideo gemacht, wo ich natürlich auch froh bin, dass es nicht mehr existiert. Ne? Aber so fing es an und dann kam irgendwann der Windows Movie Maker ins Game. Und da ging es dann schon ein bisschen professioneller zur Sache.
Ich wollte gerade sagen, du bist auch so ein bisschen in diese Videoproduktions-.
Genau, ich war broke as fuck, ich hatte halt nie irgendwas und ich hätte es mir nicht jetzt leisten können, irgendwie irgendeinen zu buchen für irgendwas. Plus, damals, das gab es halt einfach nicht, dass hier sowas alleine, ne, hier diese Mikros, die wir jetzt hier zur Verfügung haben, das war halt damals, das existierte einfach nirgends so. Da weiß ich noch, da hatte ich gehört, der Zawasch irgendwo in Aachen da mal irgendwie in einem Studio da aufgenommen hat. Also dann hat man noch seine Demos irgendwo reingeworfen. Oder ich weiß sogar noch, heute finde ich das so geil, so ein Moses P., wenn er mir halt heute quasi folgt und kriegt das alles mit und feiert ein. Also sogar den haben wir damals Demos geschickt. Damals hat man ja einfach so Demos versendet. Ja. Hat er mit seinem billigen Cubase was aufgenommen und hat halt alles versendet. Und so kam ich dann irgendwann durch mein Learning by Doing und alles selbst machen, 2006 zu meinem ersten Deal. Wir hatten jetzt keinen Deal, das war nur so mündlich mit dem Plattenpapst halt. Und da kam ich dann zum allerersten Mal in ein richtiges Studio. Und da dachte ich, ich werde jetzt hier voller Megastar. Da habe ich sofort mit der Pusherei aufgehört. Da wurde ich natürlich kein Megastar. Meine Pusherkunden waren alle weg. Und ein halbes Jahr später war ich obdachlos dann für die nächsten 12 Jahre und bin dann mit dem Keyboard von A nach B gezogen. Das war halt so der Lifestyle. Bis ich dann die Doku gemacht habe. Bei der Doku, das Studio, in dem ich dann meine Sachen aufgenommen habe, da kommt ja ein Studio kurz drin vor, das war der erste Mietvertrag nach 12 Jahren, mein eigener Mietvertrag, den ich hatte. Das,
wo ich besucht habe, auch mit dem Max?
Oder genau, in Düsseldorf im Bunker. Das war da zu der Zeit das erste Mal, dass ich mal was gemietet habe. Da habe ich nämlich für so einen Betreuungsdienst gearbeitet und so für alte Leute und so Einkäufe gemacht, geguckt habe, bei denen zu Hause alles in Ordnung ist, um ein paar Euro zu bekommen. Also das, wo ich jetzt bin, das ist schon, ich habe in den letzten 5 Jahren die Monster-Moves gemacht. So, deswegen heute kommen Leute zu mir aus meinem Umfeld, die sagen, willst du mich verarschen? Was hast du in 5 Jahren gemacht? Was hast du aufgebaut? Also, bist auf einmal S-Klasse am Fahren, Hammer und hier und Geschäfte hier, Geschäfte da. Das habe ich wirklich alles in 5 Jahren durchgezogen. So, die erste Kohle, die kam, direkt alles immer investiert, weil ich einfach nie wieder arm werden wollte. Ja. So. Das war schon crazy.
Würde mich an der Stelle auch nochmal interessieren, weil das war auch so ein Ding, was man ja auch so ein bisschen in der Doku gesehen hat, dass du wahrscheinlich inspiriert, hast du ja auch gerade erwähnt, von Ami Beats warst, weil das ja auch so ein bisschen Stempel für einen Teil der Produktion zumindest.
Ja, zu der Zeit, aber ich kann auch erklären, wie das gekommen ist.
Aber
es
immer
ist,
noch, oder?
Also genau, ja, immer noch. Also es ist so gewesen, dass ich quasi auch all die Jahre immer versucht habe, so mit diesen Trends mitzugehen, was halt gerade irgendwie in Deutschland so beliebt ist, das zu machen, und habe halt einfach nie Erfolg gehabt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich werde einfach Pechvogel, mein Leben war immer scheiße, obdachlos, ich werde es einfach niemals irgendwie schaffen, ich bin einfach vom Pech verflucht. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so, weißt du was, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach die Mucke, die ich selber feiere und höre, weil die Mucke, die ich selber jetzt mache, so diesen ganzen Ami-Kram, den höre ich immer noch rauf und runter. So bei Spotify meine Playlist, Cashmo, Soundtrack der Straße, da ist nur dieser ganze Ami-Kram drin. Und dann habe ich dann halt einfach 2016 einfach das gemacht, was ich halt so wirklich fühle. Und das war halt dieser Sound. Hab daran gefeilt und für mich war einfach klar, Erfolg werde ich eh keinen mehr haben. Jetzt mache ich einfach mal was, worauf ich halt quasi Bock habe.
Das wäre nämlich meine Frage, wenn ich sorry, wenn ich unterbreche, weil ich normalerweise denken würde, wenn du jetzt ein ich sage einfach mal Newcomer bist, der rappen will, in einem bestimmten Zeitraum, würdest du dich wahrscheinlich normalerweise nach der Musik richten, die, keine Ahnung, gerade in Amerika, gerade jetzt, also ne, gerade in Amerika stattfindet, gerade in Frankreich oder auch gerade in Deutschland stattfindet, und würdest sagen, okay, dann brauche ich solche Beats, dann muss ich vielleicht auch so rappen oder so rappen. Und das war, finde ich, bei dir auch so ein bisschen so ein Punkt, wo ich gedacht habe, krass, so der Typ kommt um die Ecke mit für unser eins Oldschool-Beats.
Aber für die neue Generation eigentlich Newschool, wenn sie einfach diese alte Zeit
das
nicht kennen.
Genau, das habe ich das auch gesagt.
Das auf jeden Fall. Ich sag
so, ey, guck mal, das ist für uns ist das Oldschool, aber die Kids, die jetzt Hip-Hop hören, die kennen das gar nicht. Für die ist Oldschool, das war, keine Ahnung. Alter.
Aber wie du auch eigentlich beschreibst, so.
Das ist Oldschool. Hatten wir das nicht sogar? Wir haben ja gesagt, 50 Cent haben wir gesagt. Ne?
Das ist für die dann Oldschool.
Ja, und da fängt es ja gar nicht an. Bei uns jetzt schon mal alleine. Vielleicht bei Älteren noch mal was anderes, aber...
Aber das ist ja genauso, wie du jetzt sagst, die Künstler heute, die orientieren sich an dem, was irgendwie gerade irgendwo gemacht wird. Aber genau da liegt ja auch das Problem. Das heißt, es gibt gar keine wirklichen Musiker mehr. Weil... damals gab es halt noch Pioniere, auch ob es jetzt Michael Jackson oder auch so andere Leute gab, die haben halt einfach irgendwas gemacht, die haben irgendwas irgendwie Neues kreiert. So, und das ist ja auch generell das Problem hier in diesem Land, dass wir halt keine Leute mehr so haben, die wirklich, außer jetzt mal so ein Palmos-Plastik-Ding, wo die das halt gemacht haben jetzt, da haben die mal so ein bisschen was Eigenständiges hier. Ob es das schon mal irgendwo ähnlich gegeben hat, ist scheißegal, aber die haben für Deutschland was so ein bisschen was,
genau,
was...
Die haben die Partyszene entdeckt.
Die haben was
das
Neues
hat doch keiner kreiert. Geschafft, also so. Das muss man mal wirklich sagen.
Und dem Umfang auch.
Und das
so
fehlte einfach.
Party, so geil Hip-Hop unpeinlich zu machen im Club und sowas, das haben die hingekriegt.
Dadurch konnte man halt Sparten öffnen. Man konnte halt quasi meine Sparte, ich habe eine Sparte irgendwo geöffnet. Genauso hatte auch, wie gesagt, Raff und Bones da eine Sparte geöffnet. Genau das, wie es halt damals auch in Amiland halt quasi war. Da gab es auch so diese Südstaaten-Mucke, dann gab es halt auch diesen West Coast Sound oder New York und so weiter. Das war immer, die hatten alle so ihren eigenen Sound. Auch Outkast und den ganzen. Jeder hatte so sein eigenes Ding. Und das ist halt, was halt eigentlich hier in diesem Land so traurig ist, dass alles immer dieser Einheitsbrei ist und immer alles gleich klingt. So. Mhm. Und ja, da hatte ich halt auch keinen Bock drauf und ich habe halt mein eigenes Ding gemacht. So. Und ich würde es auch generell feiern, wenn Musik sich wieder mehr in diese, also in diese Richtung entwickelt. Dass nicht jeder einfach das macht, was gerade...
ich glaube, das ist ein deutsches Problem.
Ja, generell.
Das ist ein Deutschland-Problem. Und nicht ein deutsches Hip-Hop, sondern ein Deutschland-Problem. Dasselbe Phänomen ist mir damals aufgefallen, wo diese Techno-Zeit kam. Diese Kinder-Techno-Zeit, dieses
Eurodance.
Blümchen, genau, Blümchen, ja. Marusha und dieser ganze... Ja. Ey, plötzlich hat jeder diesen Show, oder dann kam noch schlimmer, dann kamen diese Cut Night Joes und Blue Double D und diese, ey, das hat auch jeder dann gefühlt gefeiert und gehört. Und Deutschland ist so ein Zugspringer, die feiern dann die Musikrichtung, dann kommt plötzlich Silbermond raus, ja, dann hören sie alle Silbermond und Juli auf einmal den ganzen Sommer lang und dann kommt das nächste und so ist es auch im Hip-Hop. Das ist Deutschland, ich weiß nicht, Deutschland ist nicht individuell. Genug. Null. Da gibt es ein paar natürlich, die gibt es immer, das sind die Künstler dann darunter. Ne? Egal in welchem Genre, ob das jetzt Malen ist, ob das Musik ist, aber in Kunst generell, da gibt es dann die Künstler, die bleiben auch immer die verkappten Künstler, die werden wahrscheinlich auch leider nie das erreichen, was dann der Businessmensch erreicht, der das dann irgendwie versucht anzukurbeln, aber das geht dann auch nur.
Viele Herbert Grönemeyers gab es halt in diesem Land nicht, die halt mal ein bisschen eigenen Vibe halt quasi kreiert haben, das ist so das Problem. Aber deswegen. Hat auch ein Herbert Grönemeyer auch dann Platten verkauft wie kein zweiter. Das ist das halt einfach. Wir haben, das ist so, dieses Land, was das angeht, sehr, sehr schade.
Aber du hast ja geschafft, eine Sparte zu kreieren.
Mhm. Die aber für mich auch Fluch und Segen zugleich ist. Ja. Weil die geilen Melodien, ich sitze da und muss jetzt versuchen, da irgendwie so neue Hits zu kreieren, irgendwie in dem Sound. Und dann sitze ich manchmal da im Studio, bin am Verzweifeln und dann sage ich auch zum Timmy, das willst du mich verarschen? Die warten jetzt einfach darauf, dass ich denen hier ein neues 2001-Album mache. Also Dre hat einfach schon jede verfickte, scheiß geile Melodie gefunden. Was soll ich denn noch klimpern? Jetzt habe ich es quasi geschafft, so mit den letzten drei Alben noch vielleicht die paar Linien noch irgendwie zu finden, wo die noch nicht drauf gekommen sind, so, weil sogar die haben dieses Schiff ja schon wieder verlassen, weil ihnen anscheinend da nichts mehr eingefallen ist. Ich habe da noch geschafft, da noch so ein paar Dinge halt irgendwie hinzukriegen und es wird halt für mich jetzt generell selber auch immer schwieriger und ich bin halt auch so voll der ganz schlimme Perfektionist und wenn du generell halt alles selber machen musst, dann ist das wirklich echt einfach eine Katastrophe, so.
Weil du gerade sagst, selber machen musst, wäre auch nochmal eine interessante Frage für mich, die mich persönlich wirklich interessiert, auch als der selbst auch Musik gemacht hat. Du hast das wirklich, das meiste dir, oder eigentlich alles autodidaktisch selber beigebracht.
Genau, ja. Ich habe auf jeden Fall, also es gab niemanden, der es mir gezeigt hat. Alles habe ich mir selber beigebracht.
Ich sage es einfach mal, Keyboard spielen gelernt.
2002 Gitarre halt, wie auch? Gesagt, Cubase SX, nee, Gitarre nicht. 2002 mit Cubase SX, mit dem ersten Programm mit Reason, da gab es eine Matrix und Red Drum oder wie das hieß, da wo man Drums mitsetzen konnte, da quasi so angefangen.
Aber
ein bisschen
Sound
so
zu kreieren, meine ich. Jetzt mal ohne Spaß, als auch jemanden für mich, der auch aus dieser Zeit kommt, der diese Musik sehr...
Also du meinst jetzt generell speziell den Sound, den ganz, ich mache?
Ja, genau, deinen Sound plus aber diesen West Coast Sound, sag ich jetzt mal, aus Amerika auch.
Ja, ich habe mir halt so die Sachen besorgt, wie so das Motif und so Synthesizer, womit Scott Storch und so auch in diesen Zeiten gearbeitet hat, wo natürlich auch
Sounds
Sound auch
zu kreieren dann.
Genau, wo auch dieser Sound auch so auch am Start ist und hat mir dann auch beigebracht, vor allen Dingen nicht so MIDI-mäßig zu arbeiten. Das heißt, die Sachen, die ich einspiele, sind alle nicht quantisiert. So, das heißt, meine Drums.
Ich
habe
gerade
kein Wort.
Genau, aber.
Aber
ein paar Leute, um es dem Twin zu erklären, quantisieren bedeutet etwas in den Takt setzen.
Genau.
MIDI, was ist
das? Nein, die spielen. MIDI ist zum Beispiel, was ich ja mache, dieses graue Keyboard, das ich halt habe.
Der Twin ist gerade der Mensch, der zuhört.
Aber nee, aber ist gut, da kann man es den Leuten halt auch mal geil erklären. Ja, ich habe halt einen Synthesizer. Ein Synthesizer ist halt klar, quasi ja auch ein klangerzeugendes Gerät, wie eine Gitarre jetzt, was ich halt direkt quasi ins Mikro einspiele.
Ich weiß, was ein Synthi ist, aber ich weiß, was MIDI ist.
Und bei einem Synthesizer, also mit dem ich halt arbeite, ist es so, dass ich Audiospuren aufnehme. So, und das heißt, ich kann die nachher nicht gerade setzen im Takt. Das heißt, das ist so aufgenommen, wenn ich es nicht im Takt eingespielt habe, muss ich halt nochmal einspielen. Da habe ich halt Pech gehabt.
Das ist kein digital erzeugtes Instrument.
Genau, es ist halt analog. Aufnahme. So.
Okay,
und bei den ganzen MIDI-Sachen ist es so, dass ich auf dem Computer meine Sounds hernehme und das mit einem Keyboard, was wie es da hinten zum Beispiel abgebildet ist auf dem Bild, einspiele. Das war ein kleiner Insider, deswegen muss ich jetzt gerade hier mal lachen. Dann spiele ich halt die Sachen ein und dann merke ich auf einmal, oh, der eine Ton oder die eine Taste habe ich ein bisschen zu spät gespielt. Dann setze ich die am Computer einfach ein bisschen nach links. So, dann kann ich halt quasi im Takt einzocken oder wieder korrigieren. Das mache ich halt nicht. Ich mache halt alles ohne zu quantisieren. Ich spiele halt alles live ein. Dadurch bekommt erstmal der Sound überhaupt schon mal erst den Groove.
Genau.
So, weil
wenn
du es so quantisierst und so statisch halt, wie die meisten Produzenten halt arbeitest, dann klingt es halt auch wirklich statisch. So, und das bringt halt schon mal so quasi den Groove und der Rest ist halt einfach, ich habe den Scheiß halt immer schon so gefühlt. Ich kann das auch nicht beschreiben. Es wird wahrscheinlich auch keinen zweiten mehr geben, der die Melodien oder die. Manchmal denke ich selber so irgendwie, wenn ich damals in den 2000ern mal bei Dre oder Scott Storch im Studio gewesen wäre, ich hätte die Fähigkeiten von jetzt gehabt und ich hätte da geklimpert, hätte ich wahrscheinlich einen Deal da bekommen. So, wahrscheinlich hätte Dre gesagt, hey, komplett, let's work on the next 50 Cent LP. Weißt du, keine Ahnung, so. Ich denke schon. Weil,
hey, nice.
Weil ich habe den Groove auf jeden Fall verstanden. Ich habe auch mit vielen von denen auch schon Kontakt gehabt, so, ne? Die mir geschrieben haben, so, hey, schick mir mal Dre Beats und so. Wenn mir dann so ein Obi Trice eine Nachricht schickt, hey, ich brauche krasse, fette Dre-Beats. Da denke ich mir, willst du mich gerade verarschen? Also ich schreibe gerade mit Obi Trice, was für schick mir Dre-Beats, du hast mit dem gearbeitet. So,
war das doch das der Sohn von Nate Dogg dir geschrieben hat?
Ja, mit dem hatte ich auch geschrieben. Das war aber eine andere Nummer. Ich hatte den halt am Anfang, weil irgendwelche Leute mich da mal markiert haben, da kam man mal so ins Gespräch. So quasi. Da haben wir mal kurz geschrieben. Und da habe ich gesagt, ja, ich mache Beats so und so und so. Auf einmal habe ich den ein paar Sachen, ich hatte ihm gar nichts geschickt. Und irgendwann hatte ich aber auch irgendwie gar keinen Bock da drauf, irgendwie da was zu machen, jetzt nur weil er der Sohn von Nate Dogg ist. Und dann
ganz kurz, um es dem Twin kurz zu erklären, Nate Dogg ist ein sehr bekannter Sänger. Aus unserer Zeit, Twin.
Du bist noch zu jung.
Also sagen wir mal so, ich habe den ehrlich gesagt ignoriert.
Das ist ein Freund von Tupac.
Ja, von Tupac. Ja. Und von Snoop Dogg. Ne?
Also Tupac, Snoop Dogg, aber ja, nee, Dogg ist ja leider verstorben. Aber ja, war für mich einer der besten.
Auf jeden Sänger, Fall. Also, auf jeden Fall schrieb der Sohn mich dann irgendwann ein paar Monate später nochmal an und sagte, aber mal so, schreibt mir so, sagte, hey, du rappst doch auch. So, ne? Ich so, ja. Sagt er, krass, Alter, was ist so? Hab ich so, ja, ich bin undercover unterwegs. Und auf einmal, zack, schickt er mir seine Nummer, hey, schreib mal WhatsApp, dies, das, jenes. Ich habe aber nie was gemacht. Nachher da irgendwie so. Der
ist
wollte. Naja, keine Ahnung, der wird geheilt halt, weil er sein Sohn ist. Und irgendwann habe ich mir gedacht, du bist einfach nur sein Sohn.
So, also, soweit ich es gesehen habe, die machen so Konzerte mit dem Sohn von Eazy-E und so weiter. Die machen so kleine und ich glaube, DJ Yella ist da NWA ein bisschen mit denen unterwegs und sowas, aber ich glaube,
einfach noch Kohle raus.
Ja, genau.
Wahrscheinlich.
Und deswegen habe ich auch nachher eigentlich gar keinen Bock gehabt, da irgendwie was zu machen und was zu schicken. Der hat voll Bock gehabt, ehrlich gesagt, so. Aber ich habe mir gedacht, du bist einfach nur sein Sohn. So, weißt du, was ich meine? Du bist einfach nicht Nate Dogg. Du bist einfach nur sein Sohn.
Der Sohn. So.
Der Sohn, nicht wahr?
Sie weiß,
Fatzke,
wer der Bessere ist.
Woher ist das? Da könnte man eigentlich mal ein Gewinnspiel draus machen. Wer es erkennt, der bekommt was?
Musst du sagen. Du bist der Gast.
Den goldenen Deckel aus Sigis Bar mit meiner Rechnung drauf, die ich nicht bezahlt habe.
Komm, da kriegt ein Tattoo-Gutschein. Hau einen Tattoo-Gutschein.
Sollen wir einen Tattoo-Gutschein raus?
Genau,
das müsst ihr beide erklären.
Genau, machen wir so.
Aber ihr müsst das Zitat wiederholen.
Sie weiß, wer der Beste ist.
Fatzke. Genau. Wer das errät,
vorher sagst du noch der Sohn, ne?
Ja, genau. Der Sohn. Nicht wahr?
Nicht wahr?
Also, 100 Euro Next Level Inc. Tattoo-Gutschein Frankfurt. Wer das als allererstes errät. Oder wie soll man das machen? Als erstes oder als...
Könnt ihr dann gucken.
Genau. Der erste, der diese Folge hört und uns schreibt, aus welchem Film dieses Zitat ist.
Genau. Der bekommt das dann überreicht persönlich von Twin. Nach Hause gebracht, egal wo der wohnt.
Im Geschäft, Alter. Bewegt mich keine 5 Meter.
Ne? Nein. Ich hätte mich was verraten, ich wollte was dazu sagen, aber da das jetzt ein Gewinnspiel ist, sage ich nichts mehr. Okay, machen wir so.
Ja, ey, perfekt.
Wenn ihr damit cool seid, ist euer Laden.
Ich finde, jetzt könnten wir auch ein bisschen nochmal Tün seine Geschichte durchleuchten. Ja, mich interessiert hier aber auch nochmal. Ich glaube auch den einen oder anderen Hörer, der jetzt hier zuhört, der war vielleicht beim letzten Mal in der Kneipe hier nicht dabei.
Da kann er sich doch dann gerne mal zum Sigi setzen. Der Sigi, der erzählt gerne. Der hört viel Folge und der weiß viel, der hört wirklich gut zu.
Ja. Wunderbar.
Und der trinkt auch nicht viel.
Nee, ist eine sehr schöne Folge geworden mit drin. Wie gesagt, immer noch Anführer von den Streams.
Ja, von den Streams her, ne?
Ja, 28 Folgen. Wir das
also,
jetzt.
Kann man schon mal sagen.
Hast du da einfach mal den Podcast-Joker gezogen, ne? Ja, hast du gesagt, da kriegen wir das Ding an die Kurve.
Ja. Das machen wir jetzt größer.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, du hast auch richtig Gas gegeben. Also das war immer wieder, ich habe mich auch immer wieder gefreut. Dann kam immer mal aus dem Nichts nochmal so die Ansage und so. Also das war cool.
Ich muss auch dazu sagen, genau, also du hast einmal Gas gegeben, was das Promoten betrifft. Plus, ich muss, glaube ich, dazu sagen, dass ich jetzt einfach beim Namen die Twin Army einfach eine geisteskranke Fanbase im positiven Sinne. Ja. So, also es ist wirklich so, ich glaube, dass die Leute da auch irgendwie dir einfach folgen. Egal ob es neue Songs sind, ob es Interviews sind, wenn du was postest oder jetzt auch wie bei der Tattoo-Shop-Eröffnung, die sind einfach da irgendwie. Und das sind irgendwie Leute, die da sehr...
Ja, treue, sind treue Gefolgschaft.
Ja, sehr stark. Genau.
Ja.
Aber ist geil, sowas.
Die halten sich via Gewalt immer beim Supporten. Der eine droht dem anderen mit Schlägen, wenn er nicht pusht. Und genauso andersrum. Und so bleibt die Community immer standhaft. Ne?
Ja, gut. Das ist eine andere Art der Erklärung.
Twin der Lokomotivführer. Ne? Dass sie auch so einen roten Kopf hat.
Der muss, genau. Der muss Kohle noch. Nachgeworfen
der
werden.
Der fehlte.
Ne? Ich wollte gerade sagen, das war vom Twin auch schon angekündigt, dass irgendwann der Cashmo mit dem
das roten Mindeste, Kopf, was kommt, ja, ist der Kopf.
Genau. Und damals auch schon mal verfilmt. Da gab es ja diesen Film mit den Killer-Tomaten, die dann da durch die Stadt gehüpft sind. Kennst du?
Da gab es auch Red Heat.
Red Heat, ne? Oder damals auch natürlich die Gruppe, die darauf die Musikkarriere, die Red Hot Chili Peppers, die dann damals ihren Namen an Twin orientiert haben. Ne? Oder der Red Nose Day, der da ins Leben gerufen wurde. Harald Juncker hat auch seine ersten Sporen sich dadurch verdient.
Rudolf hat auch nach mir benannt.
So ist das.
Ich würde mich bei so viel internem Hass manchmal fragen, wie kann man sich so gut verstehen trotzdem?
Ja,
das ist das Hass.
Da kam das auch her. Welcome to Hate.
Deswegen hören wir auch immer, wenn wir einsam zu Hause sind, wenn wir nicht zusammen sind, hören wir immer Tic-Tac-Toe und dann immer verpiss dich.
Verpiss mich.
Du weißt genau, ich vermisse dich.
Oder Sabrina Settler, du liebst mich nicht.
Ne?
Und deshalb lebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Sag die doch, oder? Ja. Oder will ich dich jetzt auch nicht mehr?
Was ist so? Und deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht mehr.
Deshalb liebe ich dich jetzt auch nicht mehr.
Okay, nochmal zurück, vielleicht zur Musik. Ich versuche das einfach.
Ganz kurz.
Ich weiß, Chili Peppers.
Der war nice.
Twin hat es auch sehr gut zusammengefasst bei der Tattoo-Eröffnung Good Cop, Bad Cop.
Ja, ich bin der Grummliger. Was hast du
gesagt?
Der
Grummliger, der immer mit den ersten Fragen zurückkommt.
Nein,
ganz kurz, können wir, bevor wir zu den ersten Fragen zurückkommen, eine kurze Getränkepause machen?
Klar. Oh, ja, klar.
Brudi braucht den tausendsten Kaffee.
Hey, die haben mir extra jetzt einen Kaffee bestellt.
Ja, haben wir.
Und ich hab voll Bock auf Cola. Haben wir noch Cola hier auch hinten in der Theke?
Natürlich, wir haben mir extra Kaffee geholt.
Also, ja.
Wir haben eine Kaffeemaschine besorgt tatsächlich. Sogar. Ja,
wunderbar.
Ja? So läuft das.
Sigi fragen, was für Bone der hat. Weil der ist jetzt hier von
Von Treppenhaus?
Der ist vom Treppenhaus, ist jetzt zum Gourmet gekommen. Ne?
Achso, ja. Boah, das wird schwierig.
Ich reise dann ab und an schon mal einmal im Jahr nach Äthiopien, um die neuesten Bohnen auszuprobieren. Das ist bei mir einfach gang und gäbe.
Ne? Okay, ja, ich weiß nicht, ob wir den Standard irgendwie halten können, aber Kaffee ist auf jeden Fall.
Glaube, Kaffee gibt's, aber wir versuchen den Standard zu halten.
Gutes Divide, Siggi hier, gell? Hier, du hast mir ja gesagt, dass du heute Abend den Cashmo da hast. Und hast mir ja nochmal geschrieben, dass der. Was macht der immer? G-Funk-Musik macht er. Das habe ich mir mal überlegt. Also G-Funk-Musik, habe ich mich schon gefragt, ob der irgendwie so eine Handyfirma hat oder so Klingeltöne oder so macht. Da habe ich nochmal in den Google geguckt und auch mal in diesem YouTube, was er so macht. Ich muss sagen, inhaltlich habe ich es nicht alles verstanden, weil ich weiß halt auch nicht, was heißt so, der macht irgendwie ein Auge oder so. Aber ich muss sagen, musikalisch echt erfrischend, so die Musik, gell? Vielleicht kannst du denen mal fragen, wieso das G-Funk-Musik heißt und wo das herkommt. Das würde mich mal interessieren, ne? Also, euch noch viel Spaß, der Siggi.
Kann ich einfach erklären, da das auch quasi schon gekoppelt ist mit der Telekommunikationsbranche, da ich bei den Damen dann meistens Klingeltöne erzeugt habe, weil die G-Funk-Musik aus der G-Punkt-Musik-Richtung kommt. Ich habe das halt leicht abgeleitet, um dann ein bisschen meine eigene Sparte zu entwickeln. Und so ist das dann entstanden. Das war damals zu der Zeit von den Klingeltönen von Yamba und so weiter. Da habe ich dann gemerkt, da ist eine Branche offen, da sollte ich dann vielleicht mal in die Kerbe schlagen. So, ich hoffe, ich konnte dem Sigi damit helfen und das gut erklären.
Bestimmt. Aber vermutlich meinte Sigi eher den G-Funk.
Das genau.
Ist mehr so ein bisschen das Thema.
Den G-Funk.
Ich hatte kurz.
Der G-Funk. Das ist deine Art, Beats zu machen, die dann über Funk den G-Punkt erreichen.
Ja, verstehe.
Damals das erste Mal gesigned gewesen bei D1. Bevor ich zu D2 gewechselt bin. Die hatten halt einfach die besseren Konditionen. Und so haben wir uns da das Game zu unserer eigenen gemacht. Ne?
Sehr gut. Ja, der Sigi. Sehr speziell. Aber da kommen wir noch gerade zu den anderen Fragen. Ich habe noch so ein paar Fanfragen geschickt bekommen. Und zwar gibt es hier.
Was ist das weibliche Mikrofon eigentlich, weil es hellblau ist und das dunkelblau?
Das ist grün, Twin.
Ja.
Der Popschutz beim Cashmo ist grün.
Okay, da habe ich ein Problem, Alter.
Deiner ist blau.
Ja, das sehe ich.
Okay.
Das sehe ich als hellblau. Oder als türkis. Für mich.
Mhm. Eher dann grün.
Aber ja, ich glaube, das ist das Licht, das grüne Licht.
Ja.
Oder die mangelnde Visite beim Augenarzt.
Hm? Ich habe echt Probleme.
Es gibt auf jeden Fall hier den Lukas. Ey, der schreibt sich irgendwie LUC-AS-20. Ja. Der fragt, wann kommt das Video über das neue Studio mit den Jungs?
Über das neue Studio mit den Jungs. Also meint ihr jetzt wahrscheinlich Next Level Studio oder Musikstudio?
Also ich hätte jetzt auch so verstanden, dass er das Next Level Studio meint.
Genau, Next Level, ja, das ist ja quasi heute rausgekommen. Da haben wir ja heute schon mal das erste Video rausgehauen. Da haben wir noch ein paar in der Pipeline, da kommt noch ein bisschen was mit TV Straßensound auch. Da haben wir eine Rundführung gemacht. Ich denke mal, wahrscheinlich möchte er gerne einen Blick auf sich selbst erhaschen, weil er wahrscheinlich dann das eine oder andere Mal in die Linse reingesprungen ist. Ne? Wie so ein Stadionläufer damals. Ne?
Wie heißen die?
Flitzer.
Ja, Flitzer. Wie ein Flitzer in die Kamera rein. Ne? Next Level Inc., das Sprungbrett zur ganz großen Karriere. Ne? Einfach nur Burakovic folgen. Ne?
Ja. Wir haben ja noch eine Dame, ich glaube, die heißt Niki. Niki-TA-, keine Ahnung, was die immer für Namen haben, die fragt, mit welchen Künstlern würdest du gern mal einen Track zusammen produzieren?
So, mit welchen Künstlern würde ich mal gerne einen Song zusammen machen? Ich glaube, so mit den Künstlern, mit denen ich gerne arbeiten würde, mit denen arbeite ich sogar auch schon zusammen oder arbeite ich jetzt bald in Zukunft auch zusammen. Bei mir ist das gar nicht mal so, dass ich jetzt sage, so, boah, der Künstler oder der und der ist so krass. Für mich ist das so eine Mischung aus musikalischem Aspekt und menschlichen Aspekt, warum ich mit Leuten arbeiten möchte. Aufgrund von Hypes oder weil irgendeiner eine fette Karriere hat oder so. Das ist nichts, woran ich mich orientiere. Davon halte ich mich eher fern.
Mhm. Ja. Also gibt es keinen... Also ich glaube,
ich mache keine Hype-Features oder sonst irgendwas, weil was habe ich davon? So. Ja. Ich muss selber das fühlen und feiern und
Leute da arbeiten können, mit denen du auch selber,
wo ich Bock drauf habe, mit denen ich auch Bock habe, danach noch um die Häuser zu ziehen oder so. Ne? Das ist halt, finde ich so, das ist was Geiles halt so. Deswegen gab es wahrscheinlich auch damals in den Staaten halt auch immer diese ganzen Crews, die dann auch 20 Jahre lang miteinander rumgehangen haben und halt auch wie Family sind. Weil die halt einfach unter Freunden Mucke gemacht haben und nicht aus Profit.
Ich war ja auch selbst ein bisschen verwundert über die eine oder andere Frage, die so ankam. Und ich habe bei so Fragen manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da als einfach ist erstmal Fan oder sowas erwartet. Was halt auch, keine Ahnung, was nicht erfüllt werden kann vielleicht. Ne? Wenn,
von der Frage her meinst
ja, du? Ja, nee, auch von der Antwort, wenn du dir sagen willst, ja, ich würde gerne mit, keine Ahnung, Dr. Dre einen Song machen. Das wäre halt so.
Ich glaube, die haben ihre Idole oder ja, ihre Fans, ihre Dings, Leute da so, und die wünschen sich einfach, dass er mit denen was macht. Und das kannst du auch nicht erfüllen, weil vielleicht magst du den gar nicht.
Ja, genau.
Weißt du, so, ich glaube eher, dass das nicht mal die Ferne, so die Größe desjenigen, sondern ich glaube eher, dass es so generell für die wollen, den die feiert, und die müssen sich auch alle mögen, am besten müssen die alle miteinander befreundet sein und am besten auch alle zusammen ein Album machen. Mhm. Also ich muss gefühlt, oder soll gefühlt, was ist, wenn ich nach Fanfragen gehe, mit jedem, mit dem ich ein Feature gemacht habe, auch eine EP zusammen machen. Ja. Boah, mach eine EP zusammen.
Das reicht,
EP.
Ein Lied reicht auch gar nicht mehr. Also
nee, reicht dir nicht mehr. Ein Video auch nicht. Und
das war jetzt aktuell bei mir mit Blog zum Beispiel. Da schrieben alle auch direkt darunter, EP machen, EP machen, EP machen. So, das ist das. Ja.
Man hat auch nicht mehr die Zeit dazu. So.
Ja, ich bin froh, wenn ich drüber nachgedacht.
Ich bin auch froh, wenn ich mein eigenes Album irgendwie mal hinkriege, genau. So, weißt du? Das ist schon eine Meisteraufgabe.
Ja.
Ja. Da sind wir gerade bei einem guten Thema, weil wir über Künstler gesprochen haben, mit denen du dir wünschen würdest, zusammen zu arbeiten. Hier schreibt jemand, der heißt, glaube ich, Schmölling.
Der Schmölling, da Schmölling? Uns raus die Frage.
Der fragt, meine Frage an Keshmo wäre, auf deinem kommenden Album 2020, sind da Features geplant? Liebe Grüße aus Dortmund, sagt er.
Yes, also 2020 ist quasi,
der Albumtitel, ne?
Ja, es kommt am 1. April raus. Das ist quasi das Ende der Reihe 1994, 1998, 2020 Trilogie. Ja. Da werden Features drauf sein. Es waren ja immer persönliche Alben, wo ich nicht gefeatured habe, aber da wird auf jeden Fall, da sind Features am Start. Da
bleibt doch noch geheim.
Ja, noch ein bisschen geheim. Lass mal die noch ein bisschen zappeln. Auf jeden Fall denke ich mal, da werden Features schon drauf sein, die auch manche sich wahrscheinlich auch wünschen würden oder nicht mitrechnen würden. Auch, ja.
Dann habe ich noch eine Frage von einem Kollegen, der heißt Effe.
Ah, der Effe, den kennen wir doch auch.
Ja. Der sagt, oder fragt, will er einen Taui im Tischtennis gegen mich wetten?
Da kommt er wahrscheinlich drauf wegen dem Samra-Ding in Berlin, weil da mein Kumpel Tischtennis gespielt hat und der hat auch gefragt für einen Taui. Oder ist das in der Szene normal, dass man einen Taui Tischtennis macht? Also ich hab das nur in Berlin mitbekommen, da wollten die auch um Taui Tischtennis zocken.
Ja, der F ist sehr überzeugt von seinen Tischtenniskünsten.
Ja, Tischtennis gerne, wenn man danach eine 5000er Runde Kicker spielen, kein Problem, da bin ich dabei.
Das ist eine Ansage.
Oder einfach den Tausender wieder zurückspielen.
Es gibt ja die Hausregel, dass eigentlich wird Handtischtennis gespielt, weil da die Jungs, die mit dem Schläger bessere Skills haben, die Skills nicht so ganz klar sind. Ne? Das heißt, also
ja, ich habe halt gute Kicker-Skills wegen Taschenbillard aus der Knastzeit. Verstehst du? Da musste ich ja auch immer jeden Tag an der Stange drehen, um mich da bei Laune zu halten. Und da habe ich natürlich die Skills auch erlernen können. Ist ungefähr wohl dasselbe.
Ist völlig klar.
Taschenbillard. Das habe ich so
aber weißt du,
Gesamtschulnehmer gehört.
Aber das wäre eine Rückwette, die fände ich gut. Also erstmal um ein Taui Tischtennis spielen und dann
um 5K Kicker. Dann werde ich immer auf jeden Fall einige Meilen voraus sein. Ne?
Dann müssen wir nur einen Kickertisch klar machen.
Kickertisch muss erklären.
Den Rest haben wir da.
Ja.
Gibt's auch noch eine sehr kontroverse
Obwohl
Frage.
Obwohl ich habe eine, ja? Nur wegen auf Rapperspiele mal zu kommen. In Berlin habe ich mir sagen lassen, dass die Berliner gerne Zitronen an den Fernseher schmeißen, um hochwertige Uhren und so spielen. Also das fand ich auch sehr interessant. Also da wird dann eine Zitrone an den Fernseher geschmissen. Jeder legt seine Rolli dann als Wetteinsatz rein.
Ich wollte gerade sagen, jeder hat sogar Fragezeichen über
genau, den Kopf. Genau, die legen dann, jeder hat eine Rolli zum Beispiel oder was weiß ich was für eine hochwertige Uhr an. Ja, und dann setzen die gegenseitig die Uhr. Und dann nehmen die halt Zitronen, schmeißen die gegen den Fernseher.
Aber halbe Zitronen.
Genau, halbe Zitronen. Und bei dem die Zitrone am längsten hängen bleibt, der hat dann die Uhren gewonnen.
Ja. Ich kenne das mit Gurkenrennen von McDonalds. Von der Scheibe flatsch. Ja. Und welcher am ersten runtergerutscht ist, weißt du?
Ja, habe ich mir auf jeden Fall so sagen lassen, dass dann in Berlin auf jeden Fall die Uhren oftmals den Besitzer wechseln.
Krass.
Aufgrund Zitronenskills.
Alter, ich hätte meine Uhr auf
aber ich bin grad
Zitrone vertrauen.
Du hast es genannt, wie?
Gurkenrennen.
Also quasi die Gurken
vom Cheeseburger und die an die Scheibe geklatscht.
Platsch. Ja, und Twin hat das dann nachher nochmal revolutioniert runter, als Tomatenrennen.
Ja, mit dem Papier kennst du das. Ja, mit dem
Papier.
Ja, mit dem Cheeseburger. Cheeseburger-Papier. Und so, pack, ist hier an der Decke hängen bleiben.
Geil,
das ist nicht. Der ist Killer.
Okay, hier werden auf jeden Fall neue Barspiele erfunden.
Ja.
Ich habe noch eine sehr kontroverse Frage. Und zwar kommt die vom Bartek, auch ein sehr guter Instagram-Name, Jean-Claude Bratan.
Jean-Claude Bratan ist geil, Alter.
Und er schreibt mir einfach so, wie läuft's mit der Spielsucht?
Schon lange hinter mir gelassen, schon einige Jahre. 2017, ja, da habe ich aufgehört und bin ich auch froh drum. Auf jeden Fall mit eins der schlimmsten und ja, schon
die
ekelhaftesten Dinge
der Welt. Die habe ich nie mitbekommen, gell?
Ja.
Nur durch die Musik halt, oder
ganz Interviews, schlimm.
Aber ich habe das nie mitbekommen.
Das ist auch ein ernsthaftes Thema, da würde ich auch
nicht spielsüchtig war.
Ja, da würde ich auch nie einen Witz drüber kicken. So, das ist halt einfach wirklich, das ist der Untergang, das ist der Teufel, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Das war die schlimmste Sucht, die ich in meinem Leben hatte. Also,
und die kompensierst du jetzt mit Backgammon?
Ja, mit Begürmen, aber da bin ich ja auch Meister aller Klassen, da mache ich mir da keine Sorgen.
Oder Kicker.
Ne? Oder Kicker.
Oder Kicker. Kicker will ja keiner mehr mit mir spielen, das ist ja schon.
Aber ich muss dazu sagen, er hat auch danach noch mir den Song geschickt, Spilo, von dir.
Ja.
Der mir tatsächlich bis dahin nicht bekannt war.
Mhm.
Ja. Und den habe ich mir natürlich in dem Zusammenhang nochmal angehört. Weil.
Ach, Cup!
Hey.
Straight
out of jail. Also ja, es gibt
gerade geil, Alter.
Okay, wir kriegen gerade. Was haben wir
im Knast am Hof?
Aus dem Knast.
Aus dem Knast.
Okay. Dann schöne Grüße.
Au!
Geil.
Ja.
Nee, und er hat mir danach den Song geschickt,
ja.
Um glaube ich auch Kamera. Zu erklären, dass du mit dem Thema offen umgehst.
Ja. Ja, also wie gesagt, muss man aber auch, weil ich finde auch, dass man da. Das sollten schon Leute mit ein bisschen Reichweite auch ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen, als nur zu zeigen, wie cool das ist. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das immer eher so verherrlicht wird, auch in der Musikszene oder sonstiges. Oder auch dieses ganze, das habe ich ja nie gemacht oder auch gar nicht so mitbekommen, diese ganzen Online-Casinos, was es hier mittlerweile gibt, wo du ja quasi ins Unendliche auch setzen kannst. Das ist ja wahrscheinlich ja noch 4 Millionen Mal schlimmer. Und ich habe auch schon Angebote bekommen, zum Beispiel auch dafür Werbung zu machen, so gegen Geld.
Ich mache.
Und es ist, kann man nicht machen. So.
Six schick zu mir.
Feier ich nicht. So, also, nee. Ekelhaft. Ganz schlimm. Das waren die ehrenlosesten Momente meines Lebens. Ja.
Aber soll, wenn ich ganz kurz nachhaken muss oder auch darf?
Ja,
darf. Weil es rückblickend einfach, wie soll ich sagen, scheiße oder unangenehm
Nein,
war.
Nein, guck mal, du hast gar keine Kohle und die Kohle, die du dann hast, weil ich war, wie gesagt, ja obdachlos, dies, das, keine Kohle, habe auch keine Einnahmenquellen gehabt, dann hast du irgendwo mal Geld gehabt oder so, mal irgendwie mal bist du mal ein Hunderter gekommen, dann hast du gesagt, komm, ich geh mal rein, zock ich einen 20. Dann hast du wieder alles verzockt, am nächsten Tag hast du wieder irgendwie geschafft, vielleicht mal Kohle aufzutreiben, dann hast du wieder gezockt und dann schwörst du dir da, auf die schlimmsten Sachen, schwörst du da, während du gerade deine letzten Drehungen runterspielst, auf das Schlimmste, was du schwören kannst, dass du nie wieder zocken gehst, so, weil du danach wieder rauskommst, kannst du keine Kippen kaufen, du wolltest vielleicht zum Friseur, hast aber jetzt noch nicht mehr die Kohle, um zum Friseur zu gehen, schwörst auf alles, was nur geht, und am nächsten Tag gehst du einfach wieder rein. Du wirst, diese scheiß Spielos machen dich, machen einen Mann so ehrenlos, das ist einfach, das ist, du fängst nachher an, halt, du, am Anfang verheimlichst, also, nee, verschönerst du das immer, wenn Leute dich immer beim Zocken sehen, sagst du auch, ne, ich habe auch kein Problem, ich zocke einfach nur so. Irgendwann kommt so der erste Zusammenbruch, wo du halt wirklich so selig voll gefickt bist, weil du davon nicht wegkommst und wieder deine letzte Kohle verzockt hast, dann outest du dich dann quasi zum Beispiel Familie oder Freunden gegenüber, so dass du ein Problem hast, schwörst, dass du nie wieder machst. Jetzt hast du denen natürlich geschworen, dass du es nie wieder machst, und am nächsten Tag gehst du wieder rein, dann gehst du heimlich auf einmal. Da fängt es an, dass du es heimlich machst und so weiter und so weiter. Das ist ein Teufelskreis, der einfach immer tiefer geht. Und das zerreißt Familien, das zerstört Familien. Das ist einfach, das kann man nicht beschreiben, wenn man da drin ist. Du kannst auch durch keine Stadt fahren oder sonst was, ohne einen Spieler nicht zu sehen. Ich gucke jetzt hier gerade aus dem Fenster, die hätte ich damals gesehen und hätte mich jetzt gefragt, ob, wenn ich jetzt hier gleich rausgehe aus der Bar, ob da noch auf ist und ich da gleich zocken kann. So, weißt du, so,
Also, auch unterschätzt, oder? Ja, also, es ist sowas, wenn man sagt, okay, drogenabhängig oder dies oder das.
Ganz ehrlich, ich glaube, keine Droge der Welt ist so ekelhaft wie das. Außer natürlich, wenn du jetzt hier ins Bahnhofsviertel gehst, die sind natürlich am Ende, die Menschen. Aber die Menschen, die da drin sind, sind auch am Ende. Du siehst Leute da mit dem Blaumann um 17 Uhr reinkommen. Du weißt ganz genau, der hat jetzt den ganzen Tag auf dem Bau da geackert, ist noch nicht mal nach Hause gefahren zu seiner Familie, zu seinen Kindern oder sonst was, und ist jetzt wahrscheinlich den ganzen Lohn, auf den die Familie baut, um die Familie zu ernähren, ballert er jetzt hier in den nächsten 3 Tagen bis zum 3. oder 4. des Monats in die Spielo rein, und die Kinder haben am nächsten Tag nichts zu essen mehr auf dem Tisch. Und deswegen ist es für mich so, dass das auch kein Spaß ist, da sollte man keine Witze drüber machen, sollte man nicht pushen, sollte man nicht supporten, sollte man eher boykottieren. So, aber da sieht man auch wieder mal so, unser Staat ist immer so krass, will uns in allem Sachen vorschreiben, will Tattoo-Farben verbieten auf einmal. So eine Scheiße, wo all die Jahre irgendwie keine negativen Auswirkungen auf eine Haut oder sonst irgendwas hatte, aber bereichern sich an den Spielos und durch die ganzen Steuern und nehmen da ganz viel Leid, Selbstmord, Suizide und so weiter in Kauf. So, weißt du, da siehst du nämlich so, wie heuchlerisch nämlich auch so dieses ganze System ist. Spiellos und dieses ganze Glücksspiel gehört verboten. Punkt aus. Das gehört definitiv meiner Meinung nach verboten. Sollte abgeschafft werden.
Finde ich interessant, weil ich muss dazu sagen, Sigis Bar ist ja in Rödelheim. Und ich habe auch lange in Rödelheim gewohnt und bin in Rödelheim geboren. Und hatte in der Straße, in der ich lange gewohnt habe, gab es tatsächlich 2 Spielotheken. Und im ersten Jahr, in dem ich, ja gut, selbstverschuldend, keine Internetverbindung zu Hause hatte, war ich gezwungen, quasi in so eine Spielo zu gehen, um da halt an einem Rechner Internetzugang zu haben, um halt irgendwie Mails abzurufen und so faxen. Und war deswegen so am Tag halt eine Stunde da drin oder manchmal auch 2 Stunden, einfach um halt irgendwie am Rechner zu sitzen. Ich bin glücklicherweise nie in die Versuchung gekommen, mich an Automaten zu setzen, so. Aber man beobachtet halt auch die Leute da rein und rauslaufen, ne? Und wenn du jeden Tag da bist, um halt an diesem Rechner zu sitzen, wo dann, keine Ahnung, die Minute, weiß ich nicht, oder Stunde ein paar Euro kostet, siehst du diese Gesichter halt immer wieder und denkst dir so, krass, und denkst dir auch, oder stellst dir so ein bisschen vor, so was macht der eigentlich, ne? Wie du gerade gesagt hast, so Blaumann, Dings, arbeitet irgendwo und verzockt halt sein Gehalt. Oder? Ja. Sein Erspartes oder whatever, so, ne?
Ja. Das ist immer diese Hoffnung
auf den großen Gewinn
und dann bessere Zukunft oder keine
Ahnung. Nee, darum geht's schon gar nicht mehr. Nee. Also, wenn du wirklich so spielsüchtig bist, geht's sich gefühlt gar nicht mehr um den Gewinn. So, weil am Ende des Tages, was kannst du da raus? Sagen wir mal jetzt hat der Baustellenarbeiter, hat jetzt, sagen wir mal, seine 2.000 netto, hat er gerade aufs Konto bekommen. Jetzt geht er halt da rein. Zu den damaligen Zeit, ja, was war das? Da konntest du mal hier bei den einen Automaten konntest du mal schön auf 180 drücken oder was? Oder bei den anderen Spielen mit irgendwelchen Freispiele, da war ja irgendwie auch irgendwie Limit, was konntest du da machen? 2000 Euro oder so, 1000, 2000 Euro, die du dann irgendwie rüber buchen konntest. Das ist halt alles, was du machen konntest. So, und wenn du halt auch mit kleinen mit kleinen Einsätzen spielst, hast du eh nicht so viel gewinnen können. Das heißt, von was für Gewinne reden wir denn da? Das ist ja nicht so, dass das jetzt wie in Las Vegas ist, wenn du jetzt hier 5 Bücher bei Book of War bekommst und auf einmal hast du da voll den oberkrassen Jackpot geknackt, dass du jetzt 15 Millionen auf einmal ausgezahlt bekommst hinten so, weißt du, weil du jetzt irgendwie da einen krassen Jackpot geknackt hast. Das ist ja gar nicht möglich. Das heißt, der große Gewinn, darum geht's nicht. Und alles Geld, was du da auch gewinnst, dann gehst du jetzt an einen, sag mal, an deinen ersten Automaten ran, hast Glück gehabt und nach 20 Minuten klingelt das Ding und du hast 600 Euro gemacht. Dann holst du das halt raus und dann gehst du halt dann 5 weiteren Automaten gleichzeitig spielen. Schmeißt bei jedem wieder ein 20 rein, dann hast du schon wieder ein 100er drinne. Dann machst du, weil jetzt denkst, jetzt knallt's, jetzt habe ich ja genug quasi Kapital, machst du dann, keine Ahnung, 1-Euro-Fach oder so, lässt die halt alle drehen und dann geht das innerhalb von 2-3 Stunden, ist die Scheißkohle wieder weg. Da kommen immer wieder kleine Gewinne halt dazu, die dich ein bisschen so auf Pegel halten. So, aber dann ist die Kohle weg und danach hast du die 600 Euro, die du gewonnen hast, wieder verzocken, gehst noch an die 600 Euro, die du wahrscheinlich selber dabei hattest, bis die dann auch nochmal weg sind. Und du denkst halt die ganze Zeit, hast du das Gefühl so, ja, jetzt gleich müsste es aber mal knallen, jetzt gleich müsste der aber mal geben, jetzt gleich müsste der aber mal geben.
Geht es dann wirklich dann zu sagen, wenn du sagst, es geht nicht um die Kohle, dass du dann sagst, so, nee, es geht darum zu sagen, ich knack jetzt den Automaten oder worum geht's dann?
Das ist einfach die Sucht. Du kommst da einfach nicht mehr weg. Du kommst einfach.
Aber es geht schon diesen Kick zu sagen, ich, auch wenn es die kleinen Gewinne sind, so ich habe jetzt mal
gewonnen. Ist, ja, genau, ja, das ist einfach.
Ich, sonst verstehe ich es nicht.
Weißt du, was man kann es auch nicht verstehen. Das ist irgendwie ganz komisch. Das hat anscheinend so mit diesen ganzen Endorphinen oder so zu tun, irgendwie, was das im Gehirn irgendwie auslöst, was du dann immer dadurch bekommst, weil du irgendwelche geilen Bilder dann irgendwie bekommst. Irgendwie, wo, da ist irgendwie, das Hirn ist abhängig davon. Du denkst, ja, jetzt gleich, vielleicht, jetzt habe ich 600 Euro hier an dem einen Automaten gemacht, vielleicht habe ich heute so eine Glückssträhne, dass ich jetzt an 5 weiteren Automaten genau denselben Move auf einmal hinbekomme, was total unrealistisch halt ist. Und es ist halt am Ende des Tages so, du verlierst 4 Tage, dann gewinnst du vielleicht mal am 5. Tag, vielleicht bist du auch stark genug und gehst raus mit der Kohle, aber diese Kohle, die du da gemacht hast, wirst du in den nächsten 3 Tagen aber wieder verlieren. Das heißt, spiellos immer wieder Tendenz minus, immer mehr und immer mehr, exponentiell nach unten halt so. Und es gibt niemals Plus, du kannst niemals gewinnen in der Spielo.
Weil
du
wirst aufhörst.
Genau, du wirst einfach immer mehr Minus machen, immer mehr Minus machen. Und da die Gewinne gar nicht so hoch sind, hast du gar nicht mehr die Chance, irgendwann Plus zu machen. Deswegen gewinnt die Spielu immer. Die Spielu wird über Jahre hinweg, wenn du gezockt hast, dir sehr viel Geld genommen haben, wofür du sehr viel gearbeitet hast. Und das Geld hättest du auch dann einfach ins Lagerfeuer schmeißen können und verbrennen können. So ist es einfach.
Ammonakodum.
Genau.
Ja, ich würde dann.
Ganz kurz, ich wollte noch ganz kurz an der Stelle nur was sagen. Es wurde damals in Rödelheim eine Petition unterschrieben, weil plötzlich in Rödelheim gab es einfach 17? Irgendwie um die 17 Spielotheken.
Ja.
Und Twin weiß, wie groß Rödelheim ist.
Mhm. Kannst du groß spucken.
Genau. Und du hättest auch 34 aufmachen können und die wären alle gelaufen.
Ja.
Das ist.
Das war echt eine krasse Geschichte. So. Das wurde einfach so. Wie Pilze aus dem Boden?
Ja.
Jeder leere Laden überall. War eine Spielo oder ein Wettbüro.
Ja.
Jetzt sind die Spielos sind jetzt Wettbüros halt.
Ja, ich glaube, die Spielos haben sich auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen so dieses Thema am Automaten irgendwie geändert. Ich glaube, mit dem Rüberbuchen und so. Ich bin da ja raus. Wie gesagt, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Aber ich glaube, dass die haben es schon ein bisschen unlukrativer gemacht schon. Aber das ist halt auch nur.
Aber für die Sucht haben, ist das scheißegal, genau. Wie lukrativ die
Scheiße ist. Ja, nee, das Schlimme ist ja, dass wenn das da jetzt für die komplizierter gemacht worden ist in den Spielos mit der Hardware, ist es halt so, dass es jetzt halt rübergegangen ist auf die Software, dass die Leute jetzt auf dem Handy einfach die Scheiße spielen können, aber dann mit 10 Euro Drehung. So, bei in den Spielos war halt Maximum 2 Euro, was du drehen konntest. So, das war halt so das höchste 2-Euro-Fach. Ja, jetzt machen die 10-Euro-Fach irgendwo Online-Casino oder weiß ich was. Also noch schlimmer. Und dann halt ohne Rüberbuchen.
Kein Geld in der Hand, genau.
Genau, und ohne diese Rüberbuchzeiten. Ne? Du hast, wenn du in die Spiele gegangen bist, dann schiebst du einen 20 rein, dann musst du erstmal 5 Minuten warten oder 10, bis er erstmal rübergebucht ist. Das hast du dann alles nicht mehr. Ne? Du zahlst dann, glaube ich, online. Ich weiß es nicht, so wie ich es gehört habe. Zahlst halt ein und zack, ist direkt rübergebucht und kannst zack direkt sofort das Ding runterdrehen und das war's.
Wie kannst du spielen?
Zack.
Also mein Tipp wäre, nimmt die 40 Euro, nee, sagen wir 100 Euro, die in den Automat schmeißt und lasst euch eine Sonne in, im Next Level Tattoo Studio tätowieren.
Genau. So oder sieht spendet aus. Das so. Geld und hilft
oder spendet es, genau.
Bedürftigen.
Alle klugen Sprüche bringen da nichts, leider.
Ja, ja. Ey, nee, das wäre aber die Frage gewesen, so, weißt du, wenn jetzt Leute sagen, weil du damit oder du involviert warst in der ganzen Geschichte, ja. So, was kann man so Leuten sagen?
Gar nichts. Ne?
Genau.
Leider gar nichts. Leider gar nichts.
Einfach irgendwie lasst euch helfen halt.
Nee, lass dich zerstören und hoffentlich macht es bei dir Klick, dass du. Und also den einzigen Tipp, den ich geben kann für jeden, der von der Spielsucht betroffen ist, das ist der einzige Tipp. Öffne dich deinen Leuten. So, geh zu deinen besten Leuten, zu deinen Freunden und sag, du bist süchtig und du hast ein Riesenproblem und rede mit Menschen, die dir wichtig sind. Nur diese Menschen können dir helfen und können dich supporten und versuchen, davon fernzuhalten. So, das ist so das Wichtigste, ja, würde ich sagen.
Aber generell bei allen Problemen, rede.
Ja.
Rede.
Puh, ich glaube, nach der Ansage wird der Sigi die Spielautomaten hier abhängen.
Ja, besser ist es.
Ja. Besser ist es, genau.
Ja, ich würde nochmal einen Bogen schlagen wollen zur Musik.
Ja, da ist er wieder.
Der Bad Cop. Bad Cop,
ja.
Nee, aber du hast vorhin gesagt, ne, mit den West Coast G-Funk Beats kommst du auch langsam so an deine Grenzen. Du hast ja auch Lieder, die halt nicht in die Richtung gehen.
Ja.
So, also ein bisschen andere Facetten und so weiter. Meine Frage wäre, weil wenn ich mir das angucke, du hast ja auch ein Label und du produzierst ja auch deine Künstler,
ne? Ja.
Ja, oder zumindest mit. Oder?
Genau, ich arbeite mit dran halt.
Genau, ja. Und da wäre so meine Frage, ist es dann für dich nochmal eine andere Möglichkeit, dich, wie soll ich sagen?
Künstler?
Du weißt, wie ich es meine, moderner. Ja, nicht oldschool, wie wir es schon besprochen haben, aber halt über die Künstler zu sagen, okay, gehen die Beats in eine andere Richtung oder da geht die Musik in eine andere Richtung.
Also ich lasse halt die Künstler halt generell einfach das machen, was sie halt selber fühlen, was deren Sound ausmacht. Und wenn ich das für die nicht liefern kann, weil ich vielleicht gerade den Vibe nicht dazu habe oder den Bock auch nicht drauf habe, aber ich natürlich möchte, dass jeder Künstler sich selber so verwirklichen kann, wie er es möchte, sehe ich mich auch labeltechnisch eher so in der Position, dass ich einfach versuche, das zu ermöglichen, was die Künstler gerne hätten. So, das ist für mich eher so meine Labelarbeit, so einfach zu gucken, so welche Richtung, was möchtest du machen, weißt du, wo kann ich unterstützen, je nachdem mit Produzenten oder auch finanziell halt, die Kosten, die halt getragen werden müssen. So, ich sehe meine Labelarbeit halt eher in dem Bereich, so, dass ich halt einfach versuche, den Künstler das zu ermöglichen, was er sich wünscht, um halt das Bestmöglichste aus seiner Musik halt rauszuholen. So. Und wenn da auch dann mal Produktionen von mir dabei sind, alles schön und gut, wenn es halt dann passt für den Künstler. Ich versuche aber zum Beispiel, kein meiner Künstler, damals wollte ich das, das war halt so mein Traum, hey, wenn wir alle irgendwie so in dieselbe Richtung irgendwie gehen, aber das ist für mich nicht der richtige Weg. Jeder sollte sich selber so verwirklichen können, wie er sich als Künstler am besten fühlt halt.
Ja. Okay. Also nicht alles in eine Ecke drücken.
Nein, sagen, überhaupt nicht, gar nicht. Jeder soll gleich, da,
weil du aus der selben Ecke kommst und so weiter.
Jeder,
so.
Jeder soll da sein Ding machen können. So.
Ja. Ja. Ja, und zu deinen Künstlern, welche Künstler sind bei dir auf dem Label?
Aktuell habe ich den Timey bei mir am Start, der jetzt sein Album released hat, frisch, Diamant im Dreck, ist auf jeden Fall eine Empfehlung vom Brudi. Sehr, sehr krasses Album. Timey generell.
Mal kurz für kleine Königsdinger. Ja.
Kann ich tu das. Aber übrigens, der Timey, der ja auch dann Gast in Sigis Bar sein wird.
Der Timey wird auch Gast in Sigis Bar sein. Vor allen Dingen hat er auch extreme Bar-Skills. Was die Trinkspiele angeht, ich denke mal.
Ich dachte, jetzt genau richtig.
Ja,
ich dachte, jetzt Bars
wegen. Genau richtig hier in Sigis Bar.
Er müsste halt nur aufpassen, dass er bei der Sendung dann keine Kellnerin vor Ort hat. Damit der Timey sich da auch natürlich auf das Gespräch konzentrieren kann. Der ist da leicht gefährdet. Das ist das Einzige, was ihn von einem Album und von einem Talk in Sigis Bar fernhalten kann.
Beim Sigi gibt's
die Mädels.
Bei Sigi.
Die und die Prozente.
Die Julie hat frei heute, deswegen.
Ja?
Ja. Guckt, dass der Weinbrand nicht am Tisch steht.
Ne? Weinbrand so gut.
Ne? Weil dann wird nämlich aus Timey ganz schnell Weini. Ne?
Sehr gut.
Ne?
Kenn ich aus persönlichen Erfahrungen auch.
Ja,
und wen hast du noch?
Dann habe ich noch den Jascha aus Kölle. Ist auch ein Kumpel von Taimi gewesen. So sind wir halt zusammengekommen. Sehr sympathischer Typ. Auch ein bisschen Chaot. Steht auf jeden Fall noch mitten im Leben. Da muss man auch noch neben der, der Labelarbeit auch noch viel pädagogische Arbeit noch gleichzeitig vollziehen. Versuchen, die Jungs da irgendwie in der Linie zu halten. Aber da ich ja natürlich durch die ganzen Heimaufenthalte und so im pädagogischen Bereich schon meine Erfahrungen gesammelt habe, kann ich natürlich da jetzt diese Skills auch alle anwenden.
Ja. Ich wollte fragen, wie ist das so mit der Heimarbeit quasi dann?
Ja, das ist schon. Mit Stubenarrest kommen wir da leider nicht mehr weiter. die büchsen dann immer aus, aber ich glaube, ich habe da doch schon einigermaßen gut im Griff.
Hast du die Hand oben drauf trotzdem?
Ja, ja, genau. Da wird immer der ermahnende Zeigefinger in die Luft gehalten. Ja, so läuft das bei Rapper aus Prinzip. Ne? Kann ich alle so vernünftig sein wie der Brudi, ne?
Ja. Yeah.
Und die sind aus deinem Umfeld? Oder?
Ja, die sind aus meinem direkten Umfeld. Und ja, wir hängen eigentlich immer miteinander rum, permanent. Und ja, das ist schon Familie. So, ja.
Das war nochmal der Bogen zu dem, was wir vorhin besprochen haben mit dem Fanfrage, so dass du mit Leuten arbeitest, auf die du auch Bock hast.
So sieht's aus.
Die du chillst, die du kennst.
Genau. Manchmal ist man zwar auch mal froh, wenn er ja schon mal nicht da ist. Weil der hält einen schon sehr auf Trab. Danach hat man auf jeden Fall Informationsüberfluss, ne, wenn der Jascha da mal mit einem abends unterwegs war. Deswegen, den schicke ich euch auch mal in Sigis Bar, da merkt ihr mal,
gerne, wie
viel interessante Gesprächsthemen da aufkommen. In Sigis Bar.
Ja. Was mich dazu noch kurz gerne interessieren würde, wäre, es ist ja auch so ein bisschen so ein, ich will es einfach Trend nennen, dass Leute, die musikalisch erfolgreich sind, also als Künstler oder als Rapper, dann auch halt ein Label gründen. Haben wir auch mit Twin drüber gesprochen. Der hat da so ein bisschen auch seinen Senf dazu gegeben.
Ja. Wie hast du gesagt?
Sein Senf.
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 Du sagst Senf.
Senf. Senf, sag ich.
Ja, ich auch.
Mit M.
Habe ich einen Sprachfehler oder nicht? Das ist mir irgendwie gleich.
Hey, das sah gerade ein bisschen aus, als könnte es jetzt in Richtung Boxerei gehen. Hab ich Sprachfehler oder was? Boxt euch doch.
Ich hab den guten Tür stehen.
Hab ich einen Sprachfehler oder was?
Senf.
Senf.
Senf. Mit M.
Senf.
Sag du es nochmal.
Senf.
Was ist denn los?
Schon, du bist nur am Dust. Ich bin nicht alleine.
Nein, das ist alles gut. Nee, aber so, ich meine, ich mach's mal kurz. So. Du musst dich um deine Mucke kümmern. Du machst jetzt hast dein Album gemacht.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, dass es so gut wie fertig ist, wenn es dann
am
1. April kommt.
Dann ist, ja, genau, das ist bei mir in der Regel April immer so eine Sache. Das ist bei mir in der Regel immer so gut wie fertig,
April,
mein Album.
1. April wäre wunderschön, weil da ist auch die erste Folge von Sigis Bar rausgekommen.
Echt? Ja. Wunderbar, ja, das da würde ich ja mal sagen, ist ein gutes, quasi. Ein gutes Omen für den Brudi. Da muss ich natürlich versuchen, den 1. April einzuhalten.
Ja.
Ich geb mir Mühe. Ne? Ja, den April-Scherz, den habe ich auf jeden Fall immer noch im Petto, falls ich denke, ich muss noch 3 Songs machen. Aber werde ich natürlich nicht machen. 1. April kommt der Brudi mit 2020 und dann geht die Luzi ab.
April kommt dann mein XXL.
Ne?
Aber wenn es, also genau, wenn du halt selber an deinem Album arbeiten musst und dazu noch irgendwie, wie hast du es vorhin genannt, Jugendarbeit?
Pädagogische Dienstleistung in Form von Künstlern.
Drin,
ja, ja.
Die irgendwie auch noch da sind.
Ja, aber beim Tünn ist es ja so, pädagogisch hat er ja sehr versagt. Er hat ja dann meistens die Jugend wieder aus dem Heim rausgeschmissen. Ne? Würde ich mal so sagen. Ne?
Die Jugend auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ja, wie ist das so für dich? Also ich meine, ich stelle es mir schwer vor, so zu sagen, okay, du produzierst, das heißt, du machst Beats. Für dich selbst, für Künstler auf deinem Label, auch für andere Künstler?
Nicht mehr.
Nicht mehr? Okay.
Kein Bock drauf.
Okay, aber trotzdem halt für Künstler auf deinem Label, plus für dich selbst, plus du musst Texte schreiben, weil du irgendwie eigene Releases hast und musst dich um die Labelarbeit kümmern.
Genau.
Ist halt schon auch irgendwie...
Ist aufwendig, aber wie sagte mein Vater damals immer so schön, Es gibt nichts Schwierigeres, als an anderes Leute Geld zu kommen. Da muss man halt auch ein bisschen Gas geben. So ist das halt. Ne? Okay, da muss man viel arbeiten. Ne? Sonst ohne Moos nichts los. Das, okay. Ich denke mal, dass...
Aber kriegst du unter deinem Dach?
Krieg ich alles unter deinem Dach. Du hast eigentlich die schwierigste Arbeit vergessen. Das sind dann die ganzen Mitarbeiter von Next Level. Das ist ehrlich gesagt... okay. Wenn du die ganzen Tätowierer am Start hast, die brauchen auch alle immer noch pädagogische Hilfe. Da sind ja auch Künstler. Künstler sind ja generell irgendwie schwierige Charaktere, aber...
Das weiß ich aus eigener Erfahrung auch.
Ja. Aber das kriegen wir schon gedeichselt.
Ja. Ja, dadurch, dass wir im Rap solche Patienten haben, ist es, glaube ich, so
genau.
Schon zu Ende.
Ja, das kriegen wir schon hin. Mit dem einen oder anderen bösen Blick. Wenn man Richtung Tätowierer... Tattoo wird heute noch zu Ende gestochen. Dann läuft das schon. Nee, das passt alles. Ja, läuft schon. Nee, macht Spaß, macht Bock. So, was soll man denn sonst machen? Zu Hause hängen, ein Brettchen vor den Augen haben und eine Mische machen und Bonk stopfen und Playstation spielen. So, weißt du, das ist halt, das erfüllt uns ja. Solange die Sachen, die wir machen, uns Spaß machen, so, das ist das, worauf es halt ankommt. Und wenn noch ein bisschen was bei rumkommt, ist es halt noch umso geiler. So, das ist Passion, wir haben Bock drauf. So, die Leute, mit denen wir sind, unsere Community, wir sind halt wie Familie, macht halt einfach Bock und... So ist es. Ne? Was sagst du denn dazu hier? Du hältst dich hier da so entspannt raus aus der Labelarbeit. Da kannst du ja auch mal ein bisschen mal aus deinem
Nähkästchen plaudern. Ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist Pädagogenarbeit hoch 10, Alter. Das ist Horrorfilm. Willst du einem helfen? Ich habe es ja gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich hätte mir das gewünscht, dass man mir unter die Arme greift und mich supportet und alles. Und dann macht man das. Und dann ist es entweder nicht genug für die Leute, weil die denken, die werden von heute auf morgen da und da ist nur das Label dran verantwortlich. Oder es gibt Leute, die wollen einfach so viel und begreifen nicht, dass es einfach noch nicht Zeit ist. Ja? Und dann stellt man sich halt dann irgendwann die Frage, ich habe es selbst nicht geschafft, Alter. Ich kann denen einfach nur den Weg leichter machen und wenn das denen nicht genug ist und die wollen von heute auf morgen größer sein als ich, ja, dann macht das woanders. So, ich habe halt einen Abtrend dran gefressen, sag ich euch, wie ist das? Kostenprodukt ist Haki und ich jetzt und das war's und das wird doch nichts mehr. Da muss halt einer herfliegen, wo wir beide sagen, dann ist cool, aber ansonsten mache ich nur noch, ich arbeite mit Rappers Prinzip, Kostenprodukt und alle anderen ist einfach nur coole Zusammenarbeit. Ich will mit keinem mehr Business machen oder sonst. Ich will auch keine neuen Freunde, ich will das nicht mehr.
Da muss man aber auch sagen, das Ding jetzt hier, was er jetzt macht, dieses Kostenprodukt halt mit Haki und so, das ist aber auch etwas, da haben wir vor Wochen darüber gesprochen, das ist aber auch einfach so, wie es halt sein muss. So, weil Haki ist halt einfach nochmal so das Gegenstück so vom Sven halt, aber auf einen andere Character Art halt so, was halt einfach auch Bock macht, so von außen zu betrachten, was authentisch ist, wo man Bock hat, das halt auch so zu verfolgen. Das ist für mich halt so die beste Kombo und habe ich mir halt auch gesagt, so, wenn nochmal irgendwie sowas erweitert werden sollte, dann sollte man auch gucken, dass man auf jeden Fall auch diesen Fahrplan halt weiterfährt und dann, wenn solche Leute halt ins Boot holt, so die da halt auch passen. So.
Wo wir auch wieder am Thema sind, ne? Wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, auf die du selbst Bock hast.
Ja, voll. So.
Befreundet bist.
Generell auch unsere Crew, generell wie wir so sind. So, weißt du, mit dem Haki, mit Sven oder mit dem Timing, mit allem. Geilste Leben.
Keine Abtönen. Und wenn wir abtönen, dann fucken wir uns so ab wie jetzt. Und dann sagt er, ciao, bis morgen. Ja, und dann kommt nochmal eine dumme WhatsApp oder sonst was und alles ist gut. Aber ich habe schon so viele
Ausfahrten
erlebt. Ich habe so viele Erlebnisse schon gehabt, wo ich dann froh war, wenn diese Person weg war oder mir wünschte, den wird es nicht geben in dieser Konstellation. Weißt du, so das...
Ja. Habe ich auch gerade erst hinter mir. Habe gerade noch einen auch abgesäbelt, der bei uns war und gemerkt, so hey, passt halt einfach nicht so. Und dann habe ich gemerkt, das ist dann eher wie so ein Klotz am Bein und dann hat man da halt auch dann die Reißleine gezogen. Besser ist es.
Ja, ja klar.
Also ich habe letztens zum Beispiel, das war auch jetzt ein gutes Beispiel, Mitarbeiter bei mir, der ist zum Cashmon nach Next Level Aachen gefahren, um dort sich anzulernen, ja, dass er da jetzt nicht komplett ins kalte Wasser fliegt am Samstag. Und ich bin gequatscht, abends, nachts noch dann halt Videocall gemacht. Und dann hab ich, und? Ist doch gut, wie eine Familie, oder? Sagt er, hey, so geil und so brutal. Ich will gar nicht schlafen, weil dann ist der Tag rum. Sagt er, ich bin alleine, was soll ich machen? Sagt er. So halt, ne? Und das ist halt... Das Gefühl hat jeder, den ich damit hingenommen habe, weißt du, und irgendwann ist es halt einfach auch, das ist das Zuhause jetzt. Weißt du, wie ich meine? So, diese Crew, diese Konstellation. So. Da hab ich, will das nicht mehr nicht an irgendeinen Fremden verschenken, der dann da irgendwo meint, markieren zu müssen. Und dann ist dem wieder nichts genug und weiß das nicht zu schätzen, weil er dieses Leben nicht gelebt hat.
Ja.
Weißt du? Weil wir sind durch Scheiße gegangen und können deswegen auch über vieles so lachen. Und deswegen können wir auch die Witze reißen und diesen Humor und alles. Das, weißt du, das können manche nicht. Und das ist mir zu wertvoll, um das mit einem zu teilen, der das nicht versteht.
Ja, weil wir auch keine Rolle mehr spielen müssen, so, weil man es so gar nicht mehr nötig hat. So einfach können unter uns, so wie wir sind, können wir bleiben, wer wir sind. Und deswegen sollte man den Kreis und generell das alles auch klein halten und einfach nicht mehr jedem die Möglichkeit geben, da hineinzukommen und Unruhen auch zu stiften halt, ne? Wir sehen es ja immer wieder in Deutschland bei den ganzen anderen Camps überall, wie viel Unruhen da immer herrscht, so, ne? Das geht ein halbes Jahr gut und dann kracht's da schon wieder und sowas wirst du bei uns nie hören, wird es bei uns nicht geben.
Die haben jedes Album Promo einen neuen besten Freund und einen neuen Feind.
Ja, so ist es. Was ist das?
Cashmo und ich haben dann halt immer Feinde.
Genau. Und wir dissen uns rund um die Uhr gegenseitig selber.
Genau, aber das ist schön.
Ja, das ist perfekt.
Das kann uns passieren.
Ja. Richtig.
Die hacken immer auf Hagi rum.
Ja, du bist
Hagi ist dann so der, wenn sie nicht mehr gegen
meine Hand kommt ganz hinten aus der Ecke so. Doof.
So, ja. Bloß nicht einmischen, sonst kriegt das von beiden.
Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist, okay.
Wie letztens beim Videocall, da wird er auf ihm eingedrescht, was er jetzt alles zu machen hat und dass sein Leben so nicht mehr weitergeht.
Ich wollte gerade sagen, durch euch zwei Gäste aktuell jetzt. Ja, sind ja wieder zwei, also Timey haben wir ja schon erwähnt.
Ja.
Ist dann auch in Sigis Bar.
Ja.
Der Haki wollte auch unbedingt Sigis Bar trinken. Ja.
Unbedingt,
weil
der Haki.
Weil du es gesagt hast, Twin, oder was?
Ja, nicht, weil er wollte. Weil er es wollte.
Herzlich willkommen.
Ja, klar, safe. Ja. Aber das war gar nicht die Frage, weil er wollte oder wollte, musste.
Wollte.
Okay. Von oben gedrückt.
Genau, von oben gedrückt.
Ja, ich hab
ein gewolltes Muss.
So ein ernsteres Thema, weil das vielleicht nochmal so ein anderes. Ne, jetzt komme ich wieder um die Ecke. weil ich das ja auch auf Instagram verfolgt habe und nochmal vielleicht so ein anderes Licht auf das Ganze wirft. Weil so mal weg von der Musik und so weiter, weil ich hatte das verfolgt, gerade bei dir. Wir haben auch bei Twin haben wir das Thema so ein bisschen außen vor gehabt, aber bei dir ist es mir auch nochmal sehr aufgefallen, jetzt als die Flutkatastrophe war.
Ja. Ja,
also das hat mich, muss ich dazu sagen, auch sehr beeindruckt, weil es so. Wie soll ich sagen, nicht falsch verstehen, aber das kam halt so, ne, Business, Musik und alles drum und dran und was halt noch alles drumrum war, brauchen wir jetzt nicht nochmal zu besprechen.
Flugraketten, Autos.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Nochmal so ein anderer Aspekt, dass das aus dem Nichts war und halt auch vom Gefühl her halt einfach war, so hier, was kann ich machen? Ne? So, wie kann ich helfen? Und da wollte ich einfach auch nochmal so das Thema aufmachen. Wie hat das, also ich meine, gut, das war ja auch eher so in deiner Region, sage ich jetzt mal. Es hat ja alle, ja, ich sag mal so, überrascht oder nicht überrascht, da kann man sich auch drüber streiten, aber es hat halt viele Menschen ziemlich hart erwischt. Und du hast also aus dem Stegreif gesagt, so hier, ich kenne mich nicht aus, ich habe keine Ahnung, aber Leute, was kann ich machen, wie kann ich helfen und so weiter. Da wollte ich einfach nur nochmal ein paar.
Also ich habe bei mir generell, es ist so gewesen, bei uns in der Region, haben dann natürlich viele, die sonst keine Hobbys in ihrem Leben haben, haben dann versucht, den Superhelden zu spielen und darüber Influencer zu werden. Hat es auch halt auch jede Menge Leute gegeben. Für mich war es eigentlich so, dass ich einfach halt, ich habe gesagt, okay, ich kann versuchen, meine Reichweite zu nutzen und habe dann halt quasi auch Aufrufe gemacht für gewisse Dinge, weil ich habe einen Freund von mir, war da sehr involviert in der ganzen Organisation bei der Flutkatastrophe und habe halt einfach meine Reichweite zunutze gemacht, um halt Leute aus ganz Deutschland irgendwie animieren zu können oder ranzuziehen, halt für Dinge, die benötigt werden, halt ranzuholen. Dann habe ich halt noch eigene Sachen gemacht, wie da waren Transporter, da waren die Reifen platt, dann habe ich gesagt, hey, fahr zum Reifcenter, ich bezahle das, ich komme da hin und so weiter. Dann hat man da halt auch wie ein paar Türen aufgemacht, dann, weil die dann auch ein bisschen von der Reichweite vielleicht profitieren, dann ist man halt später mal zum Tag der offenen Tür gegangen und so weiter. Aber ich habe eigentlich eher mehr Sachen so undercover gemacht. So, ich habe mich gar nicht so, das hat man bei mir auch gar nicht so mitbekommen, dass ich irgendwie groß da rumgepostet habe, irgendwie Flutkatastrophe und so weiter, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Bei mir ist halt so, ich hatte auch gespendet, so, habe das aber auch nicht gepostet und habe auch das auf anonym gemacht. Da konnte man halt eintragen, ob der Name da stehen soll oder anonym. Weil ich habe keinen Bock, über sowas irgendwie zu versuchen, irgendwie mein Image oder irgendwie so aufzubessern. Weil bei mir vor allen Dingen, weil in den letzten 12 Monaten gab es natürlich auch viele Diskussionen um meine Person. Und da hatte ich auch halt auch keinen Bock drauf. So, ich will auf meinem Standpunkt bleiben und habe halt einfach so versucht, aus dem Background heraus ein paar Sachen zu organisieren. Für die will ich aber auch kein Lob abholen. Und einfach für mich war es wichtig, ich tue, was ich tun kann. Aber das ist nichts, worauf ich halt irgendwie irgendwas aufbauen wollte oder irgendwas generieren wollte.
Das meinte ich jetzt nur gar nicht, weil ich habe das auch nur eher so als Vermittler gesehen und genauso wie du sagst, so deine Reichweite zu nutzen.
Ja, es gab halt wirklich ganz viele auch, und das sind auch Sachen, die ekeln halt einen auch an, ganz viele, die darüber versucht haben, sich einen Namen irgendwie aufzubauen, die sich dann versucht haben, so zu profilieren, also als Superhelden zu gestalten und was weiß ich was. So da, also da gab es schon viele ekelhafte Sachen, vor allen Dingen, weil ich auch viele von den Menschen halt kenne, die da versucht haben, irgendwie einen Promi-Modus draus zu erlangen, ne? Die dann in jeder Zeitung waren und da irgendwie mit Zeitungen geredet haben und der Presse und so weiter. Das war dann eher so für sich selbst.
Deswegen wollte ich auch gar kein Video machen, wo ich der gestützten Hände unterwegs war. Und gesagt, es wäre für die halt super wegen der Reichweite.
Ja, das ist ja wie auch ein Bammelstück,
was sie machen. Dann machen wir das, poste das auch, aber ich lasse das nicht ewig drinne, weil ich will mich dadurch nicht profilieren. Ihr könnt es doch posten, wie ihr wollt. Das ist für mich in Ordnung. Aber ich selbst habe gesagt, ich teile das gerne. Ich poste alles, was ihr wollt, habe ich gesagt. Aber das Video mit mir ist mir unangenehm.
Das war eben wie mit Wolf, ne, was er hier gemacht hat. Da habe ich auch gespendet hier. Das war so Sachen für die Obdachlosen hier. Ja, genau. Habe ich auch meine Sachen gemacht, sage ich jetzt zum allerersten Mal. Da habe ich auch gespendet. Die Einzigen, die das dann wissen, sind die Jungs, die das selber irgendwie organisiert haben, weil die gesagt haben, hey, wir machen hier irgendwas. Aber ich habe gar keinen Bock, dass das irgendwie in den großen Block gegangen wird.
Jeden Monat bringe ich säckeweise Klamotten ins Asylantenheim neben unserem Clubhaus.
Und da sind ja viele hier aktiv.
Kinderklamotten und alle Kinderspielzeug, Ausgang steht das von meiner Tochter und was die aus dem Kindergarten, also oder aus der Schule mitgesammelt hat und Freunden, das muss man nicht im Internet breit machen.
Nee. Das war jetzt auch gar nicht meine Intention. Ich wollte es einfach nur mal, ne, weil mir das gerade bei dir aufgefallen ist, einfach nochmal so thematisieren, weil ich persönlich, und ich, deshalb nehme ich mich als Person jetzt raus, weil ich fand es gut und ich habe das gesehen und das ist kommt ja vielleicht auch manchmal zu kurz. Ne? Also ich weiß, warum ihr das nicht machen wollt, aber ich finde das, man kann das wenigstens mal kurz erwähnen, weil...
du hast doch recht, es ist auch nichts Verkehrtes, auch nicht das breitzutreten. Es ist aber für mich was Verkehrtes oder für uns, weil das schmälert unser Standing, wenn wir kämpfen für eine Meinung, die uns genommen wird, Und für ein falsches Bild, das uns aufgetragen wird, das Bild will ich bekämpfen, indem ich den Leuten erkläre, was ich meine. Oder dass es halt einfach eine größere Reichweite haben muss, bis sie es verstehen,
ohne
was ich meine.
Ohne einen Samariter-Move zu machen.
Genau, ohne einen Samariter-Move zu machen und mich dann durch diesen Move jetzt toll zu machen. Ich will nicht toller sein, wenn du mich nicht... Oder wenn, guck mal, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann will ich nicht für dich toll sein, nur weil ich das getan habe.
Ja.
Will ich nicht. Ja. Und deswegen habe ich da keinen
Bock. Ja, ich glaube, es ist ja, dass die meisten das Problem haben... wenn man irgendwie, ist das einfach prominent ist, ne, oder in der Öffentlichkeit steht.
Ja, da reden wir jetzt von Twin.
Ja, Prominenz. Nicht von Twin. nee, das ist einfach, das ist irgendwie, dass die Leute das Gefühl haben, so okay, die Person macht das jetzt nur.
Richtig.
Um, keine Ahnung, Gewissen reinzuwaschen,
genau.
Oder um in der Öffentlichkeit stattzufinden, um zu zeigen, wow, hey, ich habe was Cooles gemacht.
Ja, oder den nächsten Step oder so.
Ja, genau.
Da habe ich keinen Bock
drauf. Oder für Promo oder so ein Quatsch halt so, ne? Das ist, ja, stimmt schon. Niemals. Am Ende muss man schon auch drüber sprechen. Finde ich auch richtig so, ne? Also, aber man muss es nicht
für sich ausnutzen.
Nee. Genau. Gibt's ja aktuell genügend Beispiele in der deutschen Musiklandschaft, wie über das Leid anderer Menschen, die wirkliches Leid mal erlebt haben, irgendwelche Promo-Moves und Organisationen aufgebaut werden. Ne? Ich brauche da ja keine Namen zu nennen. Ich denke mal, das ist ja hier...
Nee, ich weiß nicht, was du meinst.
Nee, weiß nicht, was ich meine? Nee.
Sag es.
Du darfst es sagen. Ey.
Die wunderbare MeToo-Debatte, ne? Und Schamhaar wachsenden Damen und Achselhaar behaarten Frauen im Internet. Ne? So Isis ist das.
Anhänger, Supporter.
Ja, so ist es. Ja.
Ja,
da bauen wir keinen Film drauf auf. Ne? Achselhaare hat man oder hat man halt nicht. Ne? So ist das.
Nee, ja. Vor allem wäre es dann wieder so, wir bauen jetzt dann wieder eine Plattform. Also gefühlt so wäre es gefaked, wir bauen jetzt extra eine Plattform für dich auf. Was nein, nein, weißt du so.
Ja, ja.
Also, er will es unbedingt nochmal, nee, weißt du so.
Ja.
Wir haben es alle mitbekommen und
richtig. Ey.
Das ist das. Ich bin ja schon lange still. Ich werde jeden Tag nur bombardiert mit Nachrichten von den Leuten, die dann noch ihre Kämpfe kämpfen. Und die sind jetzt beleidigt, weil ich nicht mehr so viel dazu poste. Alter, ich würde 2 Monate nicht mehr live gehen auf Instagram. Also
ich kämpfe mein ganzes Leben lang dafür und jetzt geben mir immer noch auf den Sack die Leute. Lass mich in Ruhe, ich habe mit diesem Land nichts zu tun.
Also ich hätte fast meine Accounts verloren deswegen. Da hat gar keiner die Fresse aufgemacht. Gefühlt war ich am Anfang der Einzige, der die Schnauze aufgemacht hat.
Ja.
So, und irgendwann ist halt auch mal gut. Ich ziehe mir noch halt rein, was da so irgendwie so passiert, aber irgendwann ist auch mal Zeit für die anderen mal was zu machen. So, ne? Aber die gehen ja immer alle, sind ja alles immer so Fähnchen im Wind. Ne? Die gehen immer da, wo der Trend.
Weg.
Ja, das ist das. So. Und deswegen soll der eine Haarwuchs haben und der andere halt nicht. Mir ist es egal.
Ja, ja, sag ich. Ja. Wir haben noch einen lustigen Part in dieser Unterhaltung. Und zwar gibt es in Sigis Bar eine Jukebox.
Jukebox.
Vor meiner Spotify-Playlist.
Mhm.
Aber diese Playlist läuft auch in Sigis Bar natürlich.
Mhm.
Und die Gäste, die hier sind, und wir als Moderatoren dürfen sich natürlich auch immer Songs wünschen.
Mhm.
Deswegen wäre jetzt so eine gewisse Spontanität gefragt.
Ja.
Was ihr beide in dem Fall. Twin war ja schon mal hier und hat auch da schon viele Musikwünsche geäußert.
Mhm. Herbert Grönemeyer und so, ne? Udo Lindenberg. Oder die Prinzen.
Nee, das können wir alles draufhauen. Also, ja. Aber. Da werdet ihr jetzt gefragt.
Holzmischel.
Der Holzmischel? Also ich darf jetzt ein Lied aussuchen, oder?
Mehrere auch.
Ja.
Aber Achtung, du bist kurz. Ja, jetzt bist
ich wünsche mir von Liz Cousins. Ne?
Liz?
Ja, Mann.
Ja.
Die war auch bei der Eröffnung und ich habe sie verpasst.
Die wurde tätowiert. Die hast du nicht verpasst.
Doch.
War sie schon weg? Die war doch noch da.
Echt?
Ich glaube, sie war noch
da. Die war noch da, die hat schon versteckt.
Ich habe gesagt, sie hat keinen Bock auf dich.
Weil die Mann,
das kann sein. Aber die würden wir auch
das ist das typisch Steve, der verpasst Leute, obwohl sie da sind.
Ja, 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 haben viele gedacht, dass sie schon weg ist, aber sie wurde lang tätowiert.
Ach
deswegen
so.
Weiß ich nicht genau, ob ihr euch verpasst habt oder ob sie wirklich tatsächlich
weil die würden wir auch gerne mal einladen. Wir haben tatsächlich wenig Damen bis jetzt in Sigis Bar als Gäste.
Ja, die müsst ihr ranholen, die ist cool.
Ich kenne auch nicht viele Frauen, die in so Kneipen gehen.
Ja, ja, aber die Liz wird das tun, die passt da rein in die Kneipenatmosphäre.
Ich glaube, da ist Spaß haben.
Und der Song heißt von Liz wie?
Cousin.
Cousin ist auch
Spotify. Cousin und Cousin, glaube ich, heißt der.
Ist auf Spotify?
Boah, ja.
Ja.
So, ja.
Das ist ein krasser Song.
Ja, da wünsche ich mir auch was, natürlich.
Gerne.
Da wünsche ich kein Mann ohne Strafakte.
Da wünsche ich mir, da wünsche ich mir von Timey 1 Million Lieder, denn dieser Song hat, finde ich, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen dafür, was das für ein wunderschöner Song ist.
Also den bekommt er jetzt definitiv in Sigis Bar so. Ja? Wenn die Gäste hier sind und sitzen. Und
1 Million Lieder, das passt doch zu Sigis Bar, weil der Song ist ein bisschen sentimentaler. Und ab einer gewissen Promillezahl ist es ja so, dass man ja dann auch schon mal ein bisschen in die sentimentaleren
wann kommt die
Gespräche raus? Schwingt.
Die kommt jetzt am Freitag.
Dann wünsche ich mir noch von Haki glücklich sein.
Glücksinn. Da merkt man mal, was er für ein schlechtes Gewissen bekommen hat, weil ich dann Label-Kollegen ausgewählt habe. Da dachte der sich, ja, was für eine Scheiße.
Guck, wie der mich fickt
was jetzt. Soll der Hacki von mir denken? Guck mal. Ne?
Nee.
So ist er. Hacki, komm zu Rapper aus Prinzip. Da wirst du und deine Kunst noch ernst genommen.
Was sagst
ne?
du?
In der Regel zahle ich da drauf, raus, hast du recht.
Diesen Freitag.
An den Freitag.
Also die Folge wird jetzt am Freitag veröffentlicht. Das heißt.
Am Donnerstag um 0 Uhr.
0 Uhr 1. Und da kommt auch die Single von Haki raus.
Richtig.
Dann passt das.
Genau.
Das ist super.
Perfekt.
Habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir, das alles ready zu machen, aber kriegen wir hin.
Alles gut.
Du hast Songwünsche, gell? Ich habe heute. Ja. Ich bin schlecht vorbereitet heute.
Ja.
Obwohl wir vorhin drüber geredet haben, du klaust mir ein paar von den Wünschen. Aber ist okay.
Naja. Ich weiß nicht,
wie das. Holzmischel musst du, kannst du rauslassen.
Kannst du rauslassen, okay.
Entschuldigung. Ja,
diese Playlist ist eh verrückt. So. Nee, ich, also. vom Vibe her, ich weiß nicht, wie der Song bei dir vom Stand ist, aber jetzt.
Ja, ich bin gespannt.
Boah, jetzt habe ich tatsächlich die ganze Zeit den Namen im Kopf gehabt. Holmes Wissen,
mega.
Weil ich finde, dieser Song, der vereint es so ein bisschen, so diesen ganzen Vibe und den Sound und so weiter und so fort und auch vom Text her.
Ich kann auch noch was Geiles dazu sagen. Holmes Wissen ist für mich einer der besondersten Lieder für mich selber auch, weil Holmes Wissen, dieser Song ist da entstanden, das Video, als quasi mein Leben sich von Penner sein, komplett broke sein, auf Malle, so wo es das erste Mal so mal sich meine Finca leisten konnte und hier für ein Video und so. Das war genau der Moment, wo mein Leben sich verändert hat. Jedes Mal, wenn ich den Song höre oder auch das Video sehe, erinnere ich mich an die Zeit, wo quasi alles vom Negativen sich zum Positiven gewendet hat und da fing das Leben quasi an. Holmes Wissen halt, ne?
Krass, weil ich finde, man fühlt es halt, ne? was du rappst und wie du rappst, das ist halt dieses ehrliche, dieses ne? dein Leben, was du wiedergibst und so sind wir halt, ne? So diese Sache und das finde ich von allen, jetzt ist einfach mal so rauszupicken als das Ding, was für mich jetzt so stellvertretend für die anderen Lieder sind. Dementsprechend fand ich, wir haben ja bei dir schon auch so Cashmo und Twin haben wir schon draufgeballert, als du da warst und Ich ganz ehrlich, nur vom Vibe her, ich würde gerne noch Nate Dogg, I Got Love noch dazu machen, weil ich das vom Vibe her auch noch feier. So, das war.
Weil Nate Dogg
damals. Ja, nee, ich fand ganz ehrlich, ich sag dir auch warum.
Ja, genau, war es damals in den 90s.
Genau, ne, aber nee, ich finde das.
Auf der Crenshaw High.
Ich finde das so als Vergleich, weißt du, einfach zu sagen, pass auf, weil wenn man sich seine Beats anhört und so weiter, ich finde die halt. Qualitativ, was im Vergleich zu den Ami-Dingern halt, stehen die nicht, also als Hörer nicht viel nach. So. Ja. Und wenn man, deshalb habe ich gesagt, ich nehme auch noch so ein Ding mit rein, um zu sagen, um für mich zu zeigen, okay, pass auf, da kommt es her, das sind so die Wurzeln, das ist das, was wir gehört haben und wo wahrscheinlich auch deine musikalischen Wurzeln sind und zu sagen, okay, das Ding nehme ich noch mit rein, weil dieser Vibe halt da ist, den du auch mit deinen Songs verkörperst und so weiter. Deshalb sind das so die zwei, so praktisch als Gegensätze oder als Ergänzungen, wären das die zwei, wo ich sage, das ist, die würde ich draufpacken, weiter so.
Geil.
Hast du mir noch einen übrig gelassen, den hast du vergessen?
Nö. Nee, für mich passt es jetzt gerade genau so.
Super, perfekt. Und das, also mein Song wäre dann auch von Cashmo Brudi.
Geil, da kommt es ja mit einem richtigen Classic um die Ecke hier von Brudi, ne?
Musste sein, weil den habe ich ja auch dann in der Insta-Story von benutzt.
Ich habe so lange gebraucht, um den Song zu feiern, gell?
Hast du lange gebraucht?
Voll.
Echt?
Voll. Ich glaube, das Album danach. Ich habe den Film anfangen, ich habe ihn nicht verstanden.
Ja, das ist der Hafteffekt, den man auch am Anfang nicht verstanden hat. Jetzt sagt man einer der größten Künstler.
Nee, das war ein bisschen anders, aber es war ja nicht so, dass ich Kacke fand, aber ich habe das noch nicht so kapiert. So.
Da bist du auf jeden Fall mit Tobi einer Meinung gewesen. Tobi war genauso.
Ja. Ich glaube, ich habe mit dem auch drüber gesprochen damals, kann das sein? Ich glaube schon, ich weiß nicht, ich habe viel verdrängt von früher, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall ich anfangs nicht gefeiert habe.
Das wäre mein Song.
Ja, jetzt war ich tot, Alter, jetzt verstehe ich nicht, wieso ich das nicht feiern konnte, ne?
Krass. Gefühlt war es für ihn die neue Single von mir vom letzten Album, weil er da jetzt angefangen hat, den Song zu feiern.
Nicht ganz, ne? Nicht ganz, aber so nach House & Bros kam das. Ja.
Geil.
Ey, wollt ihr Abschluss, genau. Wollt ihr abschließend?
Darf ich mir noch einen Song noch auswählen dazwischen? Weil ich finde, sonst kommt der Bruder mir ja auch zu knapp. Ich muss mal wieder das Herz der Leute hier erwärmen. Schutzgeld von Twin hätte ich noch gerne. Schön asozial, den feiere ich tot. Der erste Part, der geht runter wie geschnitte Brot.
Ne? Wie geschnitte Brot.
Wie geschnitte Brot. Deswegen, den will ich auch noch haben, den feiere ich tot.
Gerne. Ja. Wird alles draufgepackt.
Wunderbar. Den Deckel bezahlt ihr?
Na klar, immer.
Perfekt, Jackpot. Da kommen wir gerne wieder. Ne?
Wir haben schon mehrere Deckel offen. Ja. Wollt ihr noch was sagen, Jungs?
Na, ich würde sagen, kauft und supportet Twin. seine Alben, sein Album, was jetzt kommt, was jetzt in der Pipeline ist und auch die EP. EP, nein, nicht EP, doch war eine EP, ne? Ja, war eine EP, die jetzt da davor lief. Unterstützt den Bruder auf jeden Fall.
Ah, ganz kurz, sorry. Weil du es gerade erwähnt hast, ich mache noch Mann zu sein drauf.
Killer. Oh, ja.
Nein, der ist nämlich nicht drauf auf der Playlist bis jetzt, und den mache ich safe drauf an der Stelle, weil ich einfach, wie soll ich sagen, alles daran feiere. Also Beat plus Rap, Text, alles so. Plus Stimmung, weil das nochmal eine andere Seite verlierst. Mhm. Finde ich. Für mich. So. Was man nicht erwartet hätte, was aber ja, wie gesagt, einfach eine andere Seite zeigt, die finde ich sehr wichtig ist.
Ja, ist voll.
So. Ja. Für deinen bisherigen Werdegang, für den weiteren Werdegang, und das finde ich so, ja, das ist auf jeden Fall eine wichtige Nummer.
Voll. Killer. Danke.
Gerne.
Dann würde ich sagen, so verbleiben wir.
Ne? Ja, bleiben so.
Tobi hat die letzten Worte, das wird schwierig für ihn heute, ne?
Nö.
Komm, Tobi, drop ein.
Ich droppe immer, ich mache hier die Kalendersprüche zum Schluss.
Drop die final bars.
Ja. Ich habe mir heute ein Thema rausgesucht, das ich aber wichtig finde, weil ich habe auch, was bei dir auch wieder passen würde, zu sagen, hier, bleib an deinem Traum dran und zieh das durch, bis du das geschafft hast, was du willst, ja, weil, weil das immer sehr wichtig ist, was vom Herzen kommt und was das im Endeffekt auch der einzig wahre Weg ist. So. Aber was ich auch rausgehört habe und was mir auch wichtig ist, was ich in anderen Zusammenhängen auch schon mal hatte, als die Jungs von Old Man on Wheels da waren oder mit Freundschaft und Freundeskreis und so weiter und so fort. Also ich würde heute den Appell einfach mal auch, ja, wie ihr das gesagt habt, an den engen Kreis abgeben. Ne? Ich finde, ihr habt es auch mehrfach betont und ich lebe genauso. Es ist für mich immer wichtig, die Leute um mich zu haben, die ehrlich zu einem sind, auch wenn es manchmal weh tut, die aber einem helfen, egal was ist. Und wenn man sie monatelang nicht gehört hat, rufst du an und du weißt, morgen oder jetzt sofort ist der da, genauso bin ich da, wenn sie mich rufen würden. Und es ist so, dass man sagt, pass auf, ja, ich kann mit dem Hype gehen und es geht ein halbes Jahr gut. Oder ich habe jetzt einen dabei, den nehme ich jetzt mit, weil es irgendwie gerade funktioniert. Aber im Endeffekt hat man vielleicht doch mehr Ärger dabei. Und es ist das Ganze nicht wert. Und im Endeffekt ist es so, dass man die Leute, die man um sich hat, einfach die einem das gute Gefühl geben. Und man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das Ding, was jetzt durch die Decke schießt. Aber das ist gut, das ist ehrlich, das ist was vom Herzen kommt. Und die Leute ziehen einen nicht runter. Weil du kannst fünf Leute haben, wo es funktioniert, und du hast einen, der dich runterzieht, dann ist das genau das, was am wenigsten wert ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Leute um sich hat, die, egal was man für Fehler hat oder egal was passiert, dass die einen unterstützen, ihn aus der Scheiße ziehen oder voranbringen oder sowas. Ich glaube, das ist heute mein letztes Wort, dass es wichtig ist, sich mit Leuten zu umgeben, die einem helfen, und zwar ohne auf irgendwas aus zu sein. Einfach zu sagen, ich helfe dir, und wenn ich Hilfe brauche, weiß ich, du bist da. Oder es ist ehrlich, was du mir gibst, und dementsprechend.
Und man sich nicht zu stolz sein darf, um auch um Hilfe zu fragen.
Genau. Und um es noch zu erweitern, wo man sein kann, wer man ist. Ich, genau. Ich spreche jetzt einfach mal für Steve stellvertretend. Die Jungs, die zuhören, wissen auch, da sind noch ein paar andere im Hintergrund, die auch hier zuhören, aber das ist für mich immer das Wichtigste gewesen, die mich aus den Löchern geholt haben, für die ich mal da sein konnte. Das hat nichts mit Aufrechnen zu tun. Für mich ist heute das letzte Wort, seid für eure Leute da, die sind auch für euch da, und ich hoffe, ich habe heute wieder einen guten Kalenderspruch und die letzten Worte gefunden, weil mir das persönlich sehr wichtig ist.
Du hast heute mit dem besten Kalenderspruch überhaupt gebracht. Jeder hier im Raum, außer du und dein Kollege, weiß warum. Du hast heute zerstört. Du wirst es nie wieder an einem krasseren Zeitpunkt einen besseren Spruch bringen.
Dann freust du mich.
Das kann ich dir gesagt haben. Ja.
Ja.
Von Herzen.
So ist es. Hast du schön gesagt.
Achtet auf die Ängsten.
So ist es.
Also dann?
Ist die Wiede, Sigi nochmal, gell? Hier, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend. Ich habe mich danach noch mal mit dem Cashmo unterhalten. Da hat er mir noch mal erklärt, warum der so gern Kaffee trinkt, gell? Weil ich habe ja auch mich gefragt, hier bist du in der Kneipe, wenn wir gutes Bierchen, weißt du, und auch anderen Zeug so. Hat er mir das noch mal erklärt und so, das fand ich echt gut. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir jetzt auch eine Kaffeemaschine, weil, ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen noch, gell? Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, gell? Euch einen schönen Abend, der Siggi.